Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 352, heute mit Felix.
Moin.
Und Felix.
36. Januar ist mein Lieblingsjanuar.
Und Markus.
Dann wäre ich dafür, wir würden aber bis zum 364. Januar gehen. Dann wäre gut.
Passt.
Ja, ich bin aber nur dafür, wenn wir auch mal Winter haben. Weil ich hätte schon gern Winter irgendwie.
Das ist doch Januar. So Januar ist Winter.
Es war jetzt bis vorgestern war Winter. Jetzt sind hier zwar wieder 10 Grad, aber da war kalt zwischendurch.
Also da war kurz kalt, ja, das muss reichen.
Da war kalt, aber hast du Schnee gesehen? Hast du Eis gesehen?
Hier, also hier lag 2 Wochen lang Schnee.
Kein Schnee, aber Eis.
Also hier,
war alles komplett
aber
gefroren.
Hier nicht.
Und wir haben Blitzeis. Und alle Leute waren so,
Weil bei euch ja so trocken ist. Dann ist ja klar.
Ja. Geregnet hat es. Es hat genug geregnet die letzten Tage. Ich habe Regen, habe ich gesehen, aber keinen Schnee. Ich will Winter haben. Ich will wieder Schneemänner bauen und Schlittschuh laufen.
Wir sind
ja
halt nicht im Wunschkonzert und auch nicht auf dem Ponyhof.
Ja, genau. Kannst in die Alpen ziehen, wenn du Winter haben willst.
Nein, ich will einfach wieder normales Wetter, aber das ist ja leider
das ist leider zu spät, Ingo.
Haben wir das irgendwie vergeigt. Okay,
hast du angefangen, irgendwie vegan zu essen.
Ich bin übrigens Ingo, hallo, ich meiner einer ist auch dabei. Mich stellt ja immer keiner vor.
Hallo Ingo. Ich kann dich nächstes Mal vorstellen, wenn du magst.
Wie geht's euch? Abgesehen, dass der Winter fehlt, also mir zumindest.
Tja.
Habt ihr was?
Lass uns schnell zu Blast von the Past kommen.
Aber das muss ich sagen, habe ich gelernt.
Ja, das muss der Ingo sagen, das ist wichtig.
Dann kommen wir zum Blast from the Past. Und zwar, genau, die erste Sache, die Stats, da kann ich ja an Markus übergeben oder so. Ich glaube, der hat das gebaut.
Nein, ich hatte das vorbereitet.
Ach, vorbereitet.
Am Kongress und dann ist der Felix darauf eingestiegen und hat das noch vervollständigt.
Ich habe das wohl fertig gemacht. Wir haben wieder Statistik. Wir haben das letzte Mal noch ein bisschen rausgeschoben, weil wir wollten ja eine kurze Sendung machen und du warst ja nicht da und du hast ja viel Arbeit gemacht dieses Jahr. Und da können wir wieder sehen, wie viele Sendungen wir gemacht haben. Wir können zum Beispiel sehen, dass West Coast stabil wie letztes Jahr keine Sendung gemacht hat.
Stabil.
Also sind auch dieses Jahr on track, keine Sendung zu machen.
Vielleicht übertreffen sich aber mit unendlich mehr Sendungen dieses Jahr. Wer weiß.
Vielleicht. Ja. Es bleibt spannend.
Und bei uns haben wir wenigstens mehr Sendungen.
Talk, wir haben 22 Sendungen geschafft. Das heißt, alle 2,36 Wochen ist das eine Sendung.
Ist das besser oder schlechter als letztes Jahr?
Zwei mehr als letztes Jahr.
Tja,
also
wir haben
zwei mehr.
Gesteigert.
Krass. Zwei mehr.
Oh, ja, wir sind
zwei
super.
Mehr als 23. Genau.
Wir mussten auch die West Coast Edition Sendung nachholen.
Genau. Das letzte Mal, als wir so viele Sendungen hatten, war 2020. Und 23, 22, 21 haben wir weniger gemacht.
Stimmt, das ist stabil.
Nice. Das heißt, wir haben uns massiv gesteigert, würde ich sagen.
Ja.
Genau.
Sehr schön.
Bei uns.
Und dann, niemand war bei allen Sendungen dabei, aber Ingo und Makefu 91%.
Yes.
Immerhin.
Dann ich wohl mit 82 und Markus hat die meisten Absenzstunden, war nur 77% bei Sendungen dabei.
Und wie viel ist das in Sendungsstunden? Also,
das haben wir nicht aufgelöst. So tief
sind wir
nicht
aufgelöst, aber das könnte man,
wäre schon spannend.
Das könntest du mal machen.
Ja, irgendjemand könnte das mal tun.
Das sehe ich dich, das mal abzudaten. Aber zum Beispiel, was ich dir sagen kann, totale Sendezeit, letztes Jahr 2 Tage, 2 Stunden, 48 Minuten und 51 Sekunden. Das heißt, im Durchschnitt, unsere Sendungen sind 2 Stunden 18. Darum, Ingo, deinen Vorschlag mit unter 2 Stunden, das unterm Durchschnitt, wenn wir das machen.
Aber wir hatten auch eine Sendung, die nur eine Stunde war.
Aber Sendung des Jahres hatte letztes Jahr auch nur eine Stunde. Gut, das war am Kongress. Aber
ja, das war, ja, genau.
Die hat den Durchschnitt runtergezogen.
Können wir auch mal den Median vielleicht noch ausrechnen? Also wirklich, diese eine Sendung zieht ja alles runter. Das ist, ich glaube, wir sollten
auf
den
Median
ausrechnen.
Wenn man ihn braucht.
Der wäre eher wahrscheinlich bei 2 Stunden 30 oder 40 oder sowas.
Vermutlich, ja. Ich würde sagen, eben so 2 Stunden 30 oder so. Ja, wobei, nee, der,
Doch, der muss höher liegen.
Ja, das ist vermutlich höher, aber ich glaube nicht so viel. Weil wir haben glaube ich nur diese eine Sendung, die halt so super kurz war und alles andere war.
Genau.
So.
Und die reißt es halt echt runter. Aber
die November-Sendung, der 8. November, die ist auch 1:15. Also das war nicht die einzige Sendung, die so kurz war.
Ach, mein Gott. Okay.
Ja, das war das eine Mal, als wir gesagt haben. Ja, aber es ist schon bisschen höher wird's wohl sein. Und die längste Sendung war, wann war das? Irgendwo im, was ist das, Mai, glaube ich, oder so. 3:21.
Ja, aber sonst schon stabil bei 2,5 Stunden, würde ich sagen, ja. Ja, wenn man das hier so guckt. Ja.
Ich glaube, so 2,5 Stunden ist so fair. Kann man so erwarten.
Okay, gut. Da wisst ihr schon mal den Erwartungshorizont für dieses Jahr. Also irgendwas um die 20 Sendungen werden wir machen. Und genau. Meistens so um die 2 Stunden, 2,5 Stunden. Dann, genau. Ansonsten dann, ist bei uns auf GitHub verlinkt, könnt ihr euch natürlich auch alles gerne angucken. Genau, auch dass wir irgendwie jeden Tag, bloß mittwochs senden wir nicht. Ich glaube, mittwochs haben wir keine Sendung, ansonsten ist, und samstags nicht. Also Mittwoch, ihr könnt auch erwarten, dass wir,
Sendung, das ist einfach super hell, das ist irgendwie mit den Farben, weil die so kurz ist. Weil die nur eine Stunde ist, ganz okay. Rechts, Samstag. Okay.
Gut, bloß Mittwoch senden wir scheinbar nicht.
Ja, Mittwoch senden wir nicht, anscheinend.
Okay. Das ist bei mir schwierig, aber ihr könnt natürlich immer Mittwoch auch senden.
Und Freitag scheint so ein bisschen
ja, dieses Jahr zu sein. Zumindest, ne? Ja. Normalerweise waren wir ja eher irgendwie immer montags. Genau, irgendwie haben wir uns jetzt...
Es ist auch interessant, dass es so eine, wie so eine Welle gibt. Also es, der Tag verschiebt sich immer ein bisschen nach hinten.
Und irgendwann fangen wir wieder bei Montag an.
Genau, und irgendwann fängt es wieder bei Montag an.
Naja, nachdem wir alle 10 Tage irgendwie die Erinnerung kriegen, dass wir wieder senden müssen, muss ich das ja auch immer verschieben. Kann ja nicht immer derselbe Tag sein.
Das stimmt.
So, das zu unseren Statistiken. Dann habt ihr noch irgendwie Feed-Parser-Probleme mal wieder.
Feed-Parser-Probleme. Nee. Letztes Jahr am Kongress habe ich zusammen mit Markus, haben wir da so einen Bug gefixt beim Feed-Parser, den wir benutzen, um den Feed zu parsen. Überraschenderweise.
Wow.
Wer hätte das gedacht bei diesem Namen, dass der Feed-Parser Feeds passt? Naja, steckst du nicht drin. Da haben wir das letztes Jahr gefixt. Und da hat er jetzt, der Mr. Feed-Parser hat einfach ein ganzes Jahr hat er nicht drauf reagiert. Und dann Markus ist wieder genau ins gleiche Problem reingelaufen dieses Jahr.
Genau.
Das ist immer noch ein Problem. Wir brauchen immer noch diesen Fix.
Können wir den nicht irgendwie forken und dann einfach für immer diesen Fix drauf behalten?
Ach, das ist aber auch annoying. Also das soll das einfach merchen.
Ja, aber wenn er sich nicht mehr kümmert?
Ja, aber er kümmert sich noch.
Ach so.
Das ist crazy. Okay. Er ist nicht unmaintained. Aber er ignoriert einfach diesen einen Merch-Request von uns, I guess. Hm. Weiß ich nicht so genau, warum.
Ja, für immer einfach maintains. Wir maintain das jetzt auch so. Ihr.
Ja, maybe. Du. Ja. Also du kannst es gerne auch maintain, wenn du Zeit und Lust dazu hast, aber...
About that.
Ja, genau. Darum meine Hoffnung immer noch. Also wenn denn jemand, den wie heißt er hier? Kurt.
Hier,
wenn irgendjemand diesen Kurt McKee kennt, dann sag dem doch mal Bescheid, er soll doch unser Merch-Request mal merchen. Das wäre voll gut.
Ohne Helm und ohne Gurt.
Ja, so wird das bestimmt nicht, Ingo. Du kannst ihn jetzt nicht fertig machen. Das ist nicht nett.
Hier kommt Kurt. So. Jetzt Ingo, hab
schnell weiter, Ohrwurm bevor
oder
Ding, Ohrwurm, ja, schnell Ding, weiter.
Schnell, aber schnell. Geht genau alle auf GitHub und macht mal hier Thumbs up oder so.
Ja.
So, dann hat man noch ein Problem, auch seitdem Markus und ich an unseren Sachen irgendwie rumgebastelt haben. Ich weiß gar nicht mehr, was war das doch? Wir haben diese JSON-Dateien irgendwie gefixt, ne, die jetzt irgendwie eingelesen werden oder irgend sowas.
Ja, die Metadaten, genau, weil wir haben ja den Podlove-Player auch aktualisiert im Blog und der bekommt jetzt ganz viele Metadaten mehr angefüttert und das Kapitelmarken auch gehen und noch so ein paar andere Sachen. Und für diese Metadaten wollten wir eben mehr vom Download-Server laden und damit wir das laden konnten, mussten wir Cores freischalten und stellt sich raus, das lief nicht so, wie wir uns das gedacht hatten.
Wir haben nicht genug Horsepower eingestellt.
Genau. Doch, ich habe ja einfach alles freigegeben. Ich habe einfach gesagt, ist mir egal, komm von welcher Domain du willst. Also ich meine, es sind JSON-Daten, die sowieso öffentlich sind. Die kann jeder holen. Das ist mir irgendwie scheißegal, aber...
Du hast es so gemacht, wie es nicht erlaubt war. Wenn man, wenn da Credentials irgendwo mitfließen, dann darf man da nicht einfach einen Stern reinschreiben. Ja. Das haben wir jetzt gelernt.
Ja, das haben wir gelernt. Genau, das war jetzt das Problem mit den Comments, die deswegen nicht geladen wurden. Und jetzt habe ich halt fein in die Crosshair das reingeschrieben, okay, wenn du von Download-Binärgewitter oder von Block-Binärgewitter oder von Comments-Binärgewitter oder was auch immer kommst, dann ist es alles super sauber und freudig und mach mal bitte. Und seitdem gehen unsere Kommentare auch wieder. Also ich weiß, wir wollten ein paar Leute, das machen wir dann auch in der nächsten Sendung, weil diese Sendung wird eh schon zu lang, gerade zu unserer Diskussion hier mit Power, mit Strom und Abschalten und keine Ahnung, hatte mich noch jemand angeschrieben. Das könnt ihr jetzt alles in die Kommentare gerne reinpacken und wir machen das dann einfach im Blast from the Past nächstes Mal. Wie gesagt, jetzt sind unsere Kommentare wieder freigeschaltet. Wir entschuldigen das viermals, dass wir das nicht rechtzeitig gesehen haben und auch erstmal nicht geblickt haben, wo das Problem ist. Ich habe gedacht, das lag dann an dieser Stromabschaltung, dass irgendwas nicht richtig wieder hochgekommen ist. Aber nee, das war gar nicht das Problem. Okay, der Chat macht jetzt noch einen Witz mit Of Course. Finde ich auch
stark.
Ja, also kommentiert wieder fleißig in unserem Blog, dass wir das dann in den nächsten Sendungen unsere ganzen Fehler auch wieder berichtigen können oder ihr uns korrigieren könnt oder ja, genau, ihr wisst. So, dann kommen wir jetzt zum Toten der Woche. Jast.
Tote der Woche. Jast, ja. Ich erinnere mich an Jast. Jast,
was
ist
denn das?
Das war so das erste ernstzunehmende Konfigurationstool, was ich benutzt habe.
Ja. Yet another Setup Tool, ne? Hier ist es, Yet Another Setup Tool von SUSE. Also ich habe ja hier auch noch SUSE Linux ab 5.3.5.2 irgendwas rumstehen. Genau, und ich habe Yast auch sehr viel verwendet, aber jetzt schickt SUSE das langsam aufs Abstellgleis. Wurde jetzt die Woche irgendwie bekannt. Haben sie in ihrem, sie verdienen ja Geld mit dem Enterprise Server und in dem ersetzen sie jetzt die ganzen Sachen teilweise durch Ansible, teilweise durch Cockpit und einen neuen Installer. Agama haben sie auch irgendwie geschrieben, also ist dann nicht mehr AutoYast zur automatischen Installation, sondern ein neuer Installer und wie gesagt mit Ansible Salt und Cockpit versuchen sie das jetzt alles zu lösen. Mein Yast brauchen sie nicht mehr, wird also sozusagen deprecated, wird erstmal nicht mehr weiterentwickelt und sicher irgendwann dann ja rausgeschmissen. Schade, weil genau, das war immer so ein Alleinstellungsmerkmal von SUSE, wobei ja später auch die anderen Hersteller und Distros auch mitgezogen sind, ne, dass man so eine einheitliche Oberfläche hat und mittlerweile, egal ob ich jetzt so ein KDE, GNOME oder sowas hab, ziemlich viele Einstellungen, die man früher in Yast machen musste, die sind mittlerweile auch in den Systemeinstellungen deines Desktops zu finden und zu erledigen. Also ich weiß gar nicht, wann habt ihr das letzte Mal irgendwann Yast verwendet? Ich weiß gar nicht.
Lange her.
Wann? Lange
her. Also 10 Jahre plus.
Genau, nee. Ob man es überhaupt noch bräuchte, weil die meisten Sachen, also entweder kann man sie natürlich eh auf der Kommandozeile machen, aber dafür ist es ja nicht gedacht. Das ist ja wirklich eine Oberfläche, dass du eben so Systemaufgaben dort erledigen kannst, was sich dann Drucker einstellen. Ich weiß, du konntest ein Samba auch darüber konfigurieren. Alles solche Geschichten, ne, deine Grafikeinstellungen machen, irgendwie Installationen von Paketen, alles sowas. Und viele dieser Sachen kann ich, wie gesagt, jetzt auch in der Systemsteuerung von meinem KDE Plasma machen. Da brauche ich keinen Yast mehr für. Ja, genau. Von dem her, ja, sehr schade irgendwie, weil hat uns jetzt 20 Jahre lang begleitet. Mhm. Fast, ne?
Ja. Fast 20. Aber SysVInit hat uns ja auch ewig begleitet, das heißt nicht, dass es gut ist.
Das ist ein guter Punkt.
Nein, mit Yast war es bestimmt schon in Ordnung, aber SysVInit bin ich nicht schade drum.
Ja, ist ja jetzt auch schon eine Weile weg.
Stimmt. Auch schon wieder genau. Faszinierend.
Aber jetzt so, Ja, doch, also hier, ich habe jetzt gerade meine Wikipedia nachgeschaut, da sagt, steht Erscheinungsjahr 1996. Also genau, ist, hat uns fast.
Fast 10 Jahre.
Das ist 1996. Ja, ja.
Genau. Hat uns fast 30 Jahre begleitet, dachte Scheiße, ja.
Ja, nee, vermisse ich gar nicht. Habe ich ewig lange nicht mehr benutzt.
Naja, doch.
Benutze aber halt auch kein OpenSUSE, also das hilft.
Ja, aber auch so die ISDN-Einstellung und was man alles damals drüber gemacht hat.
Ja, klassisches Ding, was man halt so
klassisches
macht,
Problem, was ich heute täglich habe.
Ja,
immer noch eine Einstellung. Immer noch.
Weiß ich gar nicht, wie man das jetzt neu machen sollte,
auf
diese
ISDN-Einstellung. Auf Kongress konntest du ganz viel ISDN machen.
Ja, aber die Frage ist, ob du das wolltest. Du konntest da auch faxen.
Ja. Fax over das, ISDN. Ja.
Du konntest faxen.
Das aber, ja, du konntest das auch einfach nicht machen.
Hättest ich habe auch Post schicken Faxen. Ja. Faxen habe ich auch gemacht. Okay. Just ist
tot.
Fast tot. Genau.
Wird tot sein.
Wird tot sein. Auch tot ist schon Nix-Spam. Also wer einen Mail-Server betreibt, wird
das Werbung
vielleicht
für Nix?
Nix-Spam?
Nee, eben nicht.
Nix-Spam ist so eine Spam-Mail, wo dann drinsteht, installiert doch mal Nix.
Nee. Genau. Have you heard about Nix, our Lord and Savior?
Nee, nein, Entschuldigung, was ist Nix-Spam?
Ist ein Projekt von der EX gewesen, aus dem Heise Verlag oder davon einem Mitarbeiter, der sich halt um Spambekämpfung verdient gemacht hat und hat halt diese DNS-Blacklist über Jahrzehnte, ich glaube auch mehr als 20 Jahre, oder? Oder 20 Jahre? 20
Jahre. 1996.
Nee, 2003. Aber genau, mehr als 20 Jahre lang betreut hat, war auch immer über Manitou erreichbar. Also ich habe das auch in all meinen Mail-Servern drin und ja, musste das jetzt rausnehmen. Also es ist noch nicht schlimm, wenn ihr es jetzt noch in euren Konfigurationen vielleicht drin habt, aber ihr solltet es die nächsten Monate über dann rausnehmen, weil irgendwann wird die Liste garantiert ganz abgeschaltet. Zurzeit gibt's noch, aber liefert halt keine Informationen mehr. Ja, bisschen schade. Hat sich sozusagen auch keiner getraut, das weiterzumachen, gerade wegen ein paar rechtlichen Geschichten. Also, und Heise wollte sich da zurückziehen und deswegen hat sich das jetzt erledigt mit Nix-Spam. Müsste auf andere Sachen ausweichen.
Müsste halt auch in Debian installieren oder so.
Wieso, was hat das damit zu tun?
Was nicht Nix ist?
Nee, das hat mit Nix überhaupt nichts zu tun. Red doch keinen Quatsch.
Was jetzt? Fast ja oder doch oder nicht?
Der Felix ist gemein, der verwirrt alle.
Ja, keine Ahnung von dem Thema.
Ich bin nicht verwirrt.
Du bist verwirrt.
Nix abschalten.
Nix abschalten. Genau, Nix Spam abschalten.
Nee, einfach Nix abschalten.
Nix abschalten.
Pass auf, sonst komme ich gleich und schalte euch euer Nix ab. Dann seht ihr erstmal alt aus.
Schaltest du jetzt Nix ab oder unser Nix? Was muss
das ist eine Nix, was bei mir im Keller läuft. Gut. Also DNS, Blacklist, wenn ihr Nix-Spam drin habt, mal eure Postfix-Konfiguration durchgucken und rausnehmen.
Und das rausnehmen. Was gibt's da? Achso, darf man jetzt gar nicht mehr benutzen, oder was war jetzt?
Soll man gar nicht mehr, weil wird nicht
man
mehr.
Man soll keine Blacklist mehr benutzen, gar nicht mehr, oder?
Doch,
nein,
du kannst
diese
Blacklist
diese
verwenden.
Aber es gibt dazu einen RFC, der sagt, keine Blacklist mehr benutzen.
Was?
Ja, das steht auch da in der Mitte. RFC 6471. Shutdowns must be done gracefully.
Ja,
ah, nee.
Genau.
Das ist was komplett anderes.
Ja,
okay.
Genau. Das heißt, wenn du eine Blacklist oder wenn du sowas betreibst und die ausschaltest, sollst du nicht einfach ausschalten, ohne was zu sagen, sondern musst sie mindestens noch 6 Monate lang betreiben. Jetzt in dem Fall gibt's halt dann eine leere Antwort zurück. Bis sie das dann komplett aus dem DNS rausnehmen und es dieses Ding gar nicht mehr gibt, damit es nicht jemand übernimmt zum Beispiel, ne, damit dich jemand einfach die Domain übernimmt und dann sagt, immer zurückliefert, ja, ist kein Spam.
Ja,
doch, darum geht es. Genau.
Wenn du einfach zu allem sagst, ja, ist Spam. Ist auch nicht so geil.
Ja, oder so rum, genau. In beiden Fällen wäre es blöd und deswegen gibt es diesen RFC und daran halten sie sich. Und deswegen ist das Ding jetzt auch noch ein paar Monate online, liefert aber keine
sinnvollen Ergebnisse mehr. Die Sache ist halt immer, bei Abschaltung ist schon schwierig, dann auch quasi dem RFC zu adhieren, weil eigentlich bist du ja nicht mehr da zu sagen, dass du was zu Ende machen sollst, während du es zu Ende machst. Schwierig, ne? Aber es ist schön, dass sie es machen.
Hä? Wieso?
Ja, nee, du kannst, also die Sache, stell dir vor, du bist eine Firma und du gehst jetzt pleite und dann sollst du dich noch an irgendwelche RFC-Seiten. Ich glaube, dir ist dann zu dem Zeitpunkt egal als Firma.
Ja, ja, ja. Ja, in solchen Fällen müsste man schnell handeln. Also hier ist jetzt, da sie sich daran halten, Manitou ist ja immer noch eine Firma, die im Webhosting-Geschäft und Servergeschäft tätig ist und das auch weiter betreibt. Also die Firma ist nicht pleite. Die Domain gibt's auch noch weiterhin und deswegen können die das natürlich auch noch weiter betreiben.
Ja, das ist schön. Ja.
Gut, so viel zu Nix Spam. Auch schade, dass das weg ist. Ich muss jetzt mal gucken, wodurch ich das ersetze. Ich habe es jetzt erstmal in meinen Konfigurationen erstmal rausgenommen. So, dann auch noch was, wovon ich hier tatsächlich ein paar Dinge rumliegen habe. Sony stellt die Produktion von mehreren Sachen ein, darunter unter anderem Minidiscs.
Also Minidiscs?
Nicht, dass ich, ja, wirklich? Nicht, dass
die
ich
gibt's noch. Minidiscs. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt nicht.
Tja, ist leider zu spät für dich.
Ja. Tja, jetzt ist es vorbei.
Ja, genau. Hast du nicht gedacht, dass es die noch gibt, dass die noch hergestellt werden? Ich tatsächlich auch nicht, weil ich habe, glaube ich, außer 10 Jahren keine mehr verwendet. Aber ich habe hier am Wochenende aufgeräumt und habe in einigen Kisten Minidiscs gefunden. Also ich, falls auch einer welche braucht, ja, weil Sony die jetzt nicht mehr herstellt.
Kannst du auch ein paar Disketten noch verschicken, oder?
Disketten kann ich auch, Disketten habe ich auch noch genug, ja. So ist, ich habe übrigens noch, ich wollte, glaube ich, ein Foto davon machen. Ich habe, wo habe ich denn die hingelegt?
Bist du
ich
die hab, nicht einfach auf dem Schwarzmarkt verkaufen? Für viel Geld?
Ja? Vielleicht. Ich weiß nicht.
Du musst vielleicht nochmal 100 Jahre warten und dann kannst du.
Ja, das Schöne tatsächlich an den Minidiscs ist ja, die halten relativ lang. Die halten länger als so CDs normalerweise.
Mhm, ja, weil die noch in der Hülle drin sind. Ja.
Ja, ja, genau. Und auch dieses Material irgendwie nicht sich so schnell auflöst wie eben die Beschichtung von DVDs. Ich habe bloß keinen Minidisc-Player und Recorder mehr. Das ist mein Problem. Ich wüsste
das ist wirklich
nicht,
eine traurige Geschichte, Ingo.
Super. Toll, Ingo. Warum hast du da diese Minidisc überhaupt
noch? Ja, da sind tatsächlich nur lauter Interviews drauf, die ich
ja,
irgendwann mal geführt habe.
Also was hilft dir das? Die sind, ja, du hast ja keinen Player mehr.
Wenn du, aber ich glaube, mit einem Player könnte ich dir aushelfen.
Ja? Du hast doch einen?
Ja, ich müsste mal gucken, ob der noch funktioniert.
Ja. Nee, meiner ist irgendwann mal kaputt gegangen und naja, wie gesagt, dann kam ja auch schon die MP3-Rekorder und seitdem mache ich das alles damit, aber ich habe noch einige. Also falls da jemand was braucht, was auch nicht mehr hergestellt wird, das finde ich viel krasser, beschreibbare Blu-Rays. Ich habe auch noch einen Blu-Ray-Brenner tatsächlich. Nicht, dass ich jemals eine Blu-Ray gebrannt hätte in meinem Leben.
Oh doch, für Backups habe ich das gemacht. Ja, deswegen habe ich den Brenner überhaupt. Ja.
Okay, ich hab auch tatsächlich auch beim Aufräumen am Wochenende noch eine beschreibbare Blu-Ray gefunden. Könnte ich jetzt mal ausprobieren, ob man die noch mit irgendwas bebrennen kann. Und ich habe auch einen Blu-Ray-Brenner, aber so wirklich benutzt habe ich es nicht.
Darum ist
guck,
es
der
wirklich
Chat sagt
schade.
Auch gerade, es hätte noch jemand, er hat vielleicht auch noch einen Minidisc Walkman irgendwo rumliegen, ja. Nehme ich gerne. Mal die alten Dinger nochmal durchhören. Genau. Blu-Rays, ja, also ich finde, auf der einen Seite finde ich schade, dass demnächst müssen wir dann alle wirklich nur noch streamen, ne? Man kann sich da gar nichts mehr kaufen. Und wie es halt bei diesen Streaming-Sachen dann sozusagen ist. Also entweder müssen wir dann wieder in die
Ingo,
Piraterie gehen, ja klar, kannst du schon machen. Aber so Medien kaufen und abspielen kriegst du dann bald nicht mehr hin.
The secret ingredient is crime.
Ja, also ich, ja, Festplatten, da kommen wir dann auch noch dazu. Festplatten werden größer.
Und billiger.
Und billiger, da kannst du das alles.
Genau, aber wenn ich jetzt einen Film haben will, ne? Klar, ich kann
den dann lässt
den
du den
irgendwie
runter, so wie so eine ISO.
Ja.
Legal.
Nee. Ja, das ist halt nicht legal. Das ist ja das Problem.
Je nachdem, was du runterlässt. Diesen Big Bucks Bunny oder so, das kannst du dann.
Ja, das haben wir ja erklärt. Solange du dich nicht erwischen lässt, ist es legal.
Ja.
Das ist keine Legal Advice.
War in den Vorgesprächen, genau, in der Pre-Show. Das können die Hörer jetzt nicht ganz verstehen.
Der Hörer kann es verstehen. Der in der Pre-Show mit dabei war. Ja.
Ja, also das wird auch nicht mehr hergestellt und auch keine Mini-DV mehr. Das waren hier so für Camcorder und sowas. Davon habe ich, glaube ich, auch noch welche rumliegen. Also ab von allem was. Geil. Und jetzt, ja, finde ich schade. Finde ich auch schade. Also nicht, dass ich es die letzten 10 Jahre noch gebraucht hätte, aber
nicht,
irgendwie,
dass du es die nächsten 10 Jahre benutzen wirst,
ja,
aber es wäre schon geil.
Stirbt da schon was. Ja. Gerade bei diesen Blu-Rays finde ich es tatsächlich schade, dass ich das jetzt so. Ich kann es verstehen, weil, wie gesagt, ich habe auch schon, ich glaube, die letzte Blu-Ray habe ich vor 5 Jahren oder so gekauft. Aber da jetzt niemand mehr Blu-Ray-Player herstellt, es jetzt ja brennbare Blu-Rays fast nicht mehr gibt und wahrscheinlich manche Filme demnächst auch nicht mehr auf Blu-Ray rauskommen, wird sich das alles so in diese Ecke verschieben. Und dann, ja, ist es mit diesen Lizenzrechten manchmal total blöd, dass du dir dann vielleicht noch, keine Ahnung, selbst den Film bei Amazon oder sonst wo gekauft hattest, aber entweder der Hersteller dann pleite geht, hatten wir ja auch schon eine Weile, dass dann bestimmte Plattformen, wo du die Sachen gekauft hast, dann gibt's dann einfach nicht mehr, hast quasi das Geld ausgegeben, kannst nichts mehr damit anfangen. Oder, was weiß ich, Amazon oder Co. verliert halt das Recht, die Dinger dann noch zu vertreiben und dann hast du auch nichts davon gewonnen, dass du das mal gekauft hast.
Lizenziert hast,
das Besitz. Ja, du hast ja nicht das Besitzrecht gekauft, sondern eben nur
die
so eine
Lizenz zum Gucken.
Und die ist dann halt weg. Also von dem her sehe ich diese Entwicklung schon ein bisschen kritisch und das, ja, zeigt es jetzt auch nochmal, wenn die Hersteller die diese Medien eben nicht mehr herstellen, dann wird es in diese Richtung immer weiter gehen.
Die Gut. Lizenz zum Gucken, der neue James Bond?
Ja. Ja, genau. 007, Lizenz zum Gucken.
Nice. Muss ich mir kaufen.
00 Torrent.
Gut, was sonst noch gestorben? Kennt ihr den ISC DHCP?
Ja.
Ja.
Ja. Der
ist
gestorben.
Wir kennen den Kia, kennen wir auch.
Genau, der wird jetzt ersetzt durch diesen neuen Kia.
Das gleiche Ding. Aber da haben wir schon mal ein Jahr oder zwei vor drüber geredet, oder? Das ist immer das gleiche Ding.
Es mag sein, dass wir schon mal drüber ist. Mir jetzt einfach.
Nee,
ich habe das jetzt auch offensichtlich ein Jahr später mitbekommen, dass das wohl ein Ding ist, weil in OpenSense ist das jetzt, das eine
stimmt.
Ist jetzt halt gelabelt als
stimmt, da habe ich es auch
deprecated
gesehen, ja.
Und das andere ist als, das ist das Neue und
okay.
Da solltet ihr vielleicht mal,
okay, es waren keine 2 Jahre, es waren 2,5. 29.10.22.
Siehst du, da erinnert sich niemand dran.
Deswegen gut wiederholen, genau. ISC/DHCP ist tot, wird nicht mehr, ich glaube Sicherheitsupdates hatten sie noch gemacht, aber vielleicht ist das jetzt auch langsam vorbei und man muss auf Kia umstellen, was aber ein bisschen andere Konfiguration hat und deswegen, ja, auch die Adoption Rate ist langsam, würde ich sagen.
Ja.
Also ich verwende auch überall noch den DHCPD nochmal.
Ja, eben, darum ist vielleicht ein guter Reminder, macht euch doch mal, vielleicht auch nicht heute und morgen, aber macht euch doch mal so im halben Jahr, macht euch doch mal so ein To-Do in Kalender, so von ISC, DHCP auf den neuen Kia.
Ich DHCP könnte dir tatsächlich meine To-Do-Liste zeigen, da steht das drauf.
Ah, verrückt. Ja,
was
dann
stehen da noch
so
für Sachen drauf?
Da ein andermal. Ja, da steht eine Menge drauf, aber das steht unter anderem auch da drauf, dass ich das umstellen muss. Ja, so ist es halt. Gut, was haben wir noch?
Was haben wir noch? Der PhD-Advisor von NixOS-Projekt, der Gerd. Hat irgendjemand einen Vorschlag, wie man seinen Nachnamen ausspricht?
Versuch's einfach.
Ich würde Flori sagen.
Okay, dann Flori.
Und dann einfach das J und N weglassen. Aber das
so.
Ist ziemlich sicher falsch.
Florinji. Ja,
Florigi.
Florigi.
Ich glaube, es ist kein
Florigi.
Naja, es ist probably Dutch.
Ja, er ist nicht italienisch. Aber ansonsten wäre Florigi.
ja. Er war der PhD-Advisor von NixOS. Und der ist leider gestorben. Und Ingo stirbt jetzt
gerade
auch.
Ingo stirbt auch gerade. Ist nicht so gut. Wir brauchen dich noch.
Der hat leider kein PhD für NixOS Advice oder so, aber ist auch nicht gut, weil ohne Ingo ist es schwierig. Gibt's kein Binärgewitter mehr.
Genau, weil sie unsere Pre- und Post-Show wegschneiden und so.
Genau, wer soll die Titel aufsagen?
Ja.
Das geht auch nicht.
Wer soll sich
mehr.
Immer verschreiben, wenn wir quasi unsere Sendung releasen?
Ja, genau. Also es wird, ja genau, darum wäre auch nicht gut. Ja, und ist auch noch ein bisschen jung, habe ich gehört hier, Ingo. Ist gar noch nicht so alt. Mhm.
Wie alt war Gerd Florigi?
70.
Was ist jetzt mit dem?
Der ist gestorben.
Der ist auch gestorben. Und obwohl
der ist gestorben,
er noch nicht so alt ist, oder?
Das
wissen wir. Da, warte mal, steht 1960 bis 2025. Das heißt,
man rechnen 85,
ja, 65, 65, ja.
65, das ist auch nicht so alt.
Nee, eigentlich nicht, nee.
Das ist auch, ja, darum, also sowieso schade. Und dann auch irgendwie dieses ACICT gemacht, was man anscheinend, sagt mir gar nichts. Aber Leute haben das irgendwie gesagt, ja. Und diese NKICT-Architecture, was mir auch absolut gar nichts sagt. Aber anscheinend ist das ein Ding, wo er auch Dinge gemacht hat.
Ja, ist gut.
Ja. Und ich meine, ja. Also, das was rumgekommen, wenn da, ich meine, Nixos ist wohl so ein Ding, was Leute benutzen, habe ich gehört.
Und das wird immer wichtiger.
Wenn man es nicht voll spammt, ja.
Darum schade.
Nee, den Nix-Spam bekommst du ja.
Ja.
Das ist ja quasi keine andere Wahl mehr.
Dann bisschen Clickbait, Rust.
what jetzt?
Und zwar haben sie, also Curl, ihr kennt ja alle Curl.
Mhm. Ja.
Und da gab es ein alternatives HTTP-Backend, was in Rust geschrieben wurde, was Hyper heißt.
Mhm. Und Hyper.
Das ist jetzt, dieses Backend ist jetzt nicht mehr supported.
Okay.
Weil da wollte irgendwie niemand, hat nie so gut funktioniert und so. War ein interessantes Experiment, aber ist jetzt sozusagen beendet. Und aber damit Leute das klicken, habe ich gesagt, der Rust ist gestorben.
Okay, das war quasi dein Trick.
Ja, genau.
Also eigentlich nur irgendeine Komponente in Core, die aus Versehen Rust benutzt sein.
Genau. Die wurde halt, also es gibt halt irgendwie das Standard-Backend, was glaube ich irgendwie in C geschrieben ist. Und dann haben sie halt ein Rust-Backend gemacht und das so ausprobiert, experimental und so. Und das gibt's jetzt nicht mehr, das haben sie jetzt wieder aufgehört. Jetzt gibt's nur wieder das C-Backend. Genau. Aber ja, also ich meine, Rust als Language ist natürlich nicht gestorben. Auch wenn der Hype-Cycle, glaube ich, schon wieder so ein bisschen over ist. Habt ihr das gesehen mit irgendwie es gab ja dieses White House Official Dingsy und das haben sie wohl wieder weggenommen.
Wo ja, gut, aber sie haben jetzt ganz viele Sachen weggenommen, das liegt aber jetzt an anderen Sachen, würde ich sagen.
Ja, weiß ich nicht. Weil
war das
nicht so
das
genau.
War jetzt gerade zu diesem einen Zeitpunkt, wo
könnte sein.
Ja, ja, okay.
Aber es kann sein, dass es nicht mehr so wichtig ist.
Ja, nee, das ist wahrscheinlich, weil das irgendwie Vogue war oder so. Rust ist bestimmt Vogue.
Ja, genau. Rust ist bestimmt irgendwie zu längst, zu Vogue, zu...
Ist jetzt im Linux-Kernel drin. Muss man bekämpfen.
Ja, genau. Hm.
Dann noch gute News, oder?
Ja, noch einen guten Toten. Komm, es muss auch mal was Positives sein, deswegen wollte ich es damit abschließen. Und zwar... Wenn ihr Computerspiele spielt auf Windows ab und zu, dann gab es verschiedene Launcher, die sich da quasi rausgestellt haben. Der erste Launcher war ja Steam, dann gab es noch welche anderen und dann gab es einen Launcher, den alle Leute gehasst haben, es war der Origin Launcher von Origin, wie heißt die Firma? Von EA, sorry. EA Origin, genau. Und alle haben es gehasst und jetzt ist es gestorben und das heißt, die Software gibt's quasi nicht mehr. Ihr braucht die nicht mehr und ihr könnt und sollt, glaube ich, die Games dann auf anderen Plattformen spielen. Dazu die Idee.
Auf Steam.
Ja, aber es gibt eine neue EA-App und ich habe die jetzt noch nie probiert, aber ich nehme an, das ist der gleiche Scheiß wie der Origin Launcher.
Aber die gab's seit 2022 schon.
Ja.
Das heißt, sie haben quasi eine parallele App seit 3 Jahren.
Ja, diesen Origin Launcher gab's ja auch schon, den gibt's ja auch schon ewig, oder?
2019. Der ist nicht so alt, Ingo. Der ist nicht so alt wie die Sachen, die du mir aufgetan hast.
Ja.
Okay, aber dann gab's irgendwas sicher?
Ja.
Das muss irgendwas davor gegeben haben, weil ich benutze ja seit Ewigkeiten kein Windows mehr, aber dieses Ding habe ich auch schon mal gesehen.
Warte, nee, 2011, hier möchte ich lesen. Okay. 2019 war ein anderes Ding.
Ja, ja, weil ich habe das Ding auch schon mal gesehen und und irgendwelche, weiß ich nicht, Common Conquer oder irgendwas, was darüber mal gestartet wurde.
Nee. Was 2019 passiert ist, dass sie da angefangen haben, ihre Spiele wieder zurück zu Steam zu bringen. Die wollten sie ja selber machen und haben sie 2019 mit angefangen, 2022 die EA-App und jetzt haben sie Origin besiegelt.
Ja, aber es ist immer noch nicht so alt wie eine Minidisc, möchte ich hier nur noch
lange
machen.
Nicht und so alt.
Ihr habt immer noch bis 17. April Zeit, irgendwie eure Spiele dazu
zu kaufen.
Oder?
Ach so, okay.
das vielleicht
auch. Nee, die Sachen in Origin zu spielen oder was auch immer.
Okay, kriegt man die doch runter oder ist dann die Lizenz einfach verbraucht?
Ich nehme an, die kannst du zu deinem EA-Zeug rüberzügeln. Ach so, ja, das hoffentlich. Also,
denke auch,
ja. Sage ich jetzt einfach so, kann natürlich auch einfach sagen, dass sie sagen so, screw you, kauf dir doch einfach neu.
Nee, scheint so zu gehen, dass die da irgendwie drüben bei dem anderen Ding da drin sind, dann ja.
Ich hoffe jetzt mal, dass du dein Account einfach rübernehmen kannst und dann kannst du dich im EA Launcher anmelden und dann hast du die gleichen Apps, Games, ja, wie du vorher in Origin hattest.
Scheint so zu sein.
Weil alles andere wäre ja schon ein bisschen frech. Ja. Da würde man, glaube ich, mehr drüber lesen, wenn sie das gepostet
hätten. Ja, das stimmt, wenn sie jetzt sagen würden, alle Spiele werden leider gelöscht, alle Lizenzen werden verbraucht. Ja.
Ah, ist leider
aber
ganz...
Aber du musst irgendwie auf jeden Fall wechseln. Also ich weiß nicht, ob du dich erst beim Alten nochmal einloggen musst, aber du musst eine neue EA-ID erstellen und die Sachen irgendwie rüberziehen. Naja, gut, ist... Ja. Ja, Windows-Spieler, also, keine Ahnung. Ich bin raus. Gut, also schöner Tote der Woche. Diese Software brauchte keiner, die war irgendwie scheiße. Ob der EA-Launcher besser ist, wissen wir nicht, benutzen wir nicht. Kann man nur drüber spekulieren, aber manche Software muss auch einfach sterben gehen. Dann kommen wir zum AI der Woche.
Genau.
AI der Woche, was ist?
Genau, AI, es gibt quasi ein Modell, was jetzt viel Aufsehen erregt hat, deswegen will ich es immer ganz kurz ansprechen, und zwar das Modell DeepSeek. DeepSeek ist ein Sprachmodell, so wie diese ganzen anderen Dinger, nur dass es ähnlich wie jetzt andere so kommerzielle Modelle, was unterstützt, nennen sie Reasoning. Das ist quasi versucht, in einem extra Tag aufzuschreiben, wie es zu dieser Antwort gekommen ist. Also quasi den Weg des Denkens aufzuschreiben. Und das ist natürlich trotzdem immer nur Textvervollständigung, ist klar, aber dieses Train of Thought ist was, wo jetzt quasi alle super heiß drauf sind, und ist auch ganz witzig, weil dann kannst du quasi zuschauen, wie es so denkt, warum diese Antwort, die es dir gegeben hat, denn die richtige Antwort ist. Und das kann dieses Modell, und das Modell selber ist ein quasi Modell, was man selber bei sich ausprobieren kann, wenn man eine Grafikkarte hat, die groß genug ist. Und deswegen ist es cool.
Mhm. Genau. Ich habe da auch von gehört, und also so in die Tiefen wie Reinforcement Learning und die Strategien, glaube ich, müssen wir nicht einsteigen. Aber was hier interessant ist, ist, dass das aus Europa kommt und letztendlich das nochmal so zeigt, dass der Zug noch nicht ganz abgefahren ist, was die Entwicklung dieser Modelle angeht. Und wir hinten uns in Europa einfach überlegen müssen, weil diese Technologie überlegen sollten, wollen wir uns wirklich abhängig machen von China und Amerika als die Marktführer, gerade mit den Investitionen, die da getätigt werden in dem Bereich, oder wäre es vielleicht ganz geschickt, doch noch auch unsere eigene Innovationskraft, Technologiebranche in die Richtung zu fördern. Mhm. Also ich meine, die Open-Source-Modelle sind natürlich super, gar keine Frage, und damit hat man immer noch so einen Ansatz einer Alternative, aber es geht ja auch immer um das Know-how, so Modelle aus der Taufe zu heben. Es geht nicht nur um das Benutzen.
Also ist das Modell tatsächlich aus Europa? Ich hätte gedacht, es ist chinesisch.
Dann habe ich das falsch verstanden, dann war der Kommentar, dann war der Kommentar, der hat dann dieses Beispiel genommen, den R1-Moment oder dieses R1-Modell, und gesagt, wenn die das so aus der Taufe heben können, dann ist es noch nicht abgefahren, dann lass uns jetzt nochmal für Europa drüber reden.
Quasi einen Proof of Concept von jemand anders, der quasi mit Reinforced Learning das Gleiche nachgebaut hat, für einen ganz bestimmten Use Case, das stimmt, aber das DeepSeek selber, das ist chinesisch, und das ein Punkt, warum man das denken könnte, warum das chinesisch ist erstmal, sie haben einen Link zu WeChat, glaube ich, ja, genau. Mhm. Das ist quasi oben präsent, und Mastery in Chinese Language. Und es wäre schon spannend, wenn wir das auch in Europa nachbauen würden.
Ja.
Ja. Ja, genau. Also das ist schon, da geht noch einiges, und ich speziell für so solche Basis, solche Core-Modelle oder wie heißen die, solche Fundamental Models, ist es, denke ich, schon wichtig, dass wir da auch unabhängig als Europa sind, weil halt in diesen Modellen viel Politik abgespeichert ist. Ja, das sieht man immer wieder so, wenn du die Modelle irgendwie fragst, was denn so in China auf diesem Platz passiert ist und so, dann antworten die halt schon eher abweisend oder positiv gestimmt gegenüber der chinesischen Regierung zum Beispiel.
Habt ihr das Tokyo hat irgendeine Tokio-Universität hat für gewisse Lehrgänge, haben sie in der Anmeldeform, haben sie dieses Tiananmen Square im HTML reingepackt, damit Leute von China sich da nicht anmelden können, weil das dann automatisch rausgefiltert wird. Und ich finde schon, es ist schon ein bisschen lustig.
Ja.
Also es ist so, es ist, ja, es ist Diskriminierung, aber es ist schon auch so ein bisschen self-inflicted.
Ja,
das ist schon, finde ich irgendwie schon so ein bisschen eine lustige, also wenn du irgendwie nicht von Chinese Hackern gehackt werden willst, dann packst du vielleicht einfach in deinen Meta-Tag irgend so eine Tiananmen Square-Referenz rein.
Ja.
Und dann kannst du halt einfach nicht von China aus erreicht werden.
Ja. Das stimmt schon. Ich frage, also, was ich mich halt echt immer frage, ist, ob diese chinesischen Hacker, also in Anführungszeichen jetzt, einen eigenen Internetkanal haben, wo sie das dann doch dürfen.
Das kann natürlich sein, wenn das dann irgendwie government-sponsored ist, dass sie dann halt irgendwie
auch an dieser Firewall direkt vorbeikommen.
Ja. Das kann natürlich sein, aber es ist trotzdem lustiges Konzept.
Mhm. Okay, DeepSeek R1.
Genau, DeepSeek ist quasi das erste gut oder so offizielle Reasoning-Modell, was relativ gute Antworten liefert, was man auch selber ausprobieren kann.
Sehr schön. So, dann weiter mit Prompt Injection.
Ja, genau, das war Genüge. Das war ganz witzig, weil wir haben darüber geredet und zwar, es gab von, wie heißt die Firma, die Claude macht, weiß ich nicht genau, eine von diesen komischen AI-Firmen halt. Die haben ja quasi so vorgestellt, so, ja, wir können einfach den Computer fernsteuern lassen, das ist überhaupt kein Problem, ja. Mit diesen Sprachmodellen. Und das Ganze nennen wir Claude Computer Use. Und hier mit diesem, als Proof of Concept hat jemand gezeigt, wie man sehr, sehr, sehr leicht diesen Claude Computer Use dazu nutzen kann, bei dir irgendwie Malware zu installieren, indem man ihm sagt, per Prompt Injection, also quasi irgendwo auf einer Webseite, sagt dann, ja, klick mal auf den Link und drück mal okay, drück mal weiter, drück mal installieren. Und dann macht es das einfach. Ja, aber dass das passiert, das ist klar, weil ich meine, es jetzt auch ein bisschen schwierig, das den Computer davon abzuhalten, das zu tun, wofür er programmiert ist, aber es ist halt doof, dass es trotzdem macht.
Mhm.
Und ja, also da ist auch noch viel Fragezeichen, also speziell bei wir lassen deinen Computer benutzen von Mr. Computer. Das ist schon ein bisschen gruselig auch alles. Und ja, Prompt Injection, nächstes Level, weil das Prompt Injection selber, diese Funktion, also diesen Angriff, der geht halt auch gerade nicht weg, ja, und er wird auch nicht so richtig gut weggehen, weil es quasi zu viele Wege gibt, diese Textvervollständiger auszutricksen oder an irgendwelchen Firewalls oder AI-Firewalls, was auch immer, dran vorbeizukommen. Der Natural Language, also die natürliche Sprache ist einfach zu divers, als dass du da alle Fälle abfangen kannst.
Ja.
Jemals. Ja, und das ist schon, ja, es bleibt spannend auf jeden Fall, das Thema. Genau, das nächste, was ich ausgesucht habe, das war ganz witzig, ein Artikel, der nennt sich Minecraft with Object Impermanence. Und es gibt, darüber haben wir auch geredet, quasi die Möglichkeit, oder so eine Webseite, die baut dir quasi aus einem Bild, baut es dir ein komplettes Spiel zusammen, ja. In dem Fall hat quasi ein Bild von Minecraft genommen, das hat sich darin dann bewegt. Und dieses Spiel hat halt ganz spezielle Effekte dann auf einmal bekommen. Zum Beispiel irgendwie ist er ins Wasser gegangen und dann waren hinten so ein Fraktal oder irgendwas, was halt eigentlich der Horizont sein sollte. Und da konnte man halt hinschwimmen. Und wenn man dann da bis ans Ende quasi geschwommen ist, dann ist man im Schnee gelandet, also quasi so rein in so einen Schnee reingeglitscht. Und danach quasi so ein Stück in den Floor rein und darunter war dann auf einmal eine Wüste. Und das war quasi, was sich das, wer wird da auf seinem alten Telefon angerufen? Und das ist schon echt ganz witzig, also wie quasi dieses Textvervollständigung für Spiele aussehen kann und wie komplett kaputt es ist gerade. Und ja, ist nice. Einfach sehr, sehr cool. Kann man gut lesen mit vielen Bildern, was da passiert ist und so. Hätte ich auch bei Lesefuhlen machen können, aber jetzt hier hat hier ganz gut hingepasst.
Aber es ist auch AI.
Passt
ja. AI-Lesefuhl.
AI, genau.
Gehört das schon hin.
Und jetzt genau, jetzt eine andere Sache. Vielleicht habt ihr davon gehört, Duolingo hat irgendwie so einen Charakter, so einen AI-Charakter, mit dem du einen Videocall machen kannst und da dann die Sprache lernen kannst von dem, ja, was du halt lernen möchtest. Aber er ist ein depressiver Teenager.
Ja, ja.
Hast du das ausprobiert? Hat irgendjemand das ausprobiert?
Nee, aber ich glaube, meine Kinder haben das kurz ausprobiert, ja.
Und war es witzig? Oder war es
nicht
komplett bescheuert?
Nicht. Ich glaube, es war doof.
Okay, alles klar. Ingo sagt, es ist doof.
Ingos Kinder sagen, es ist doof.
Ingo sagen, aber ist ja auch Ingos Meinung dann.
Ja, oder? Okay. Ja, okay.
Genau, also es gibt da jetzt quasi so ein Sprachmodell, was dir als depressiver Teenager antwortet, in der anderen Sprache wahrscheinlich auch oder so, damit du dann auch die Sprache lernst. Ich weiß nicht genau, warum der Teenager depressiv sein muss, aber es
ja,
ist halt wohl so.
Weiß ich, aber wie gesagt, die Kinder haben es mal kurz ausprobiert, weil wir haben tatsächlich die Zahlen-App von Duolingo. Aber es war jetzt nicht so, als würden sie das dann demnächst jeden Tag tun. Es war nicht so begeisternd scheinbar.
Ja, aber
weil der Charakter zu depressiv ist oder ich jedenfalls war es, die Antworten waren so, ja, irgendwie mal 5 Minuten ausprobiert, war ganz lustig, aber viel mehr braucht man es nicht.
Okay.
Tja.
Keine Ahnung. Na ja, gut, alles klar. Ich kann's ja nochmal nach einem längeren Review.
Ich kann ja nochmal intensiv nachfragen, ja, genau.
Genau.
Ob sie es jetzt nochmal ausprobieren, ob das irgendwie
ob das witzig
sinnvoller
war.
Ist, aber
oder ob das
es war einmal benutzt und danach nie
fertig
wieder,
dann, ja.
Also von dem her war der Spaß wohl nicht so groß.
Vielleicht hätten sie auch keinen depressiven Teenager nehmen sollen, sondern irgendwas Witziges.
Irgendwas, ja.
Weil,
genau,
also ich meine,
ja.
Es gibt nichts.
Ja, ja, es ist schon, weil es so ein bisschen over the top depressiv ist, ist es schon
ja,
wieder auch
aber,
ein bisschen witzig, aber eben,
ja, aber es gibt andere Sachen als witzigere,
ja.
Witzigere Sachen als depressive Teenager.
Das
literally,
stimmt.
Es gibt viele Sachen,
ja.
Die witziger sind. Zum Beispiel ein
ja.
Eichhörnchen, ja, das total aufgedreht ist. Zum Beispiel, ja.
Ja, ja, ja. Oder lass die Pizza antworten oder was weiß ich, ja.
Ja, genau, irgendwas, ja. Oder halt, weiß ich auch nicht, es gibt so viele Sachen, aber weiß
schwierig, ja.
Ja, yep. Okay, also könnt ihr gerne mal ausprobieren, aber wir sind nicht so überzeugt.
Ich finde auch gut, dass da steht, dass es dich anruft, wenn du dich zu lange nicht meldest.
Oh mein Gott.
Ja,
das
also
ist noch schlimmer als diese Eule dann, oder was?
Ja,
die
genau.
Dir ein schlechtes Gewissen macht.
Also
was
du und Lilly sind schon, die nerven schon, die schreiben schon irgendwie immer wieder Sachen. Ja, du hast heute noch nicht gelernt, musst du mal noch machen. Das
halt's
ist, Maul. Achtung, dein Streak geht gleich verloren, lerne noch dringend. Und,
aber mit der Streak denn irgendwas kaufen oder so? Gibt es irgendwas?
Nein, kannst einfach sagen, du hast einen 1000-Tage-Streak und dann bist du irgendwie total toll. Kannst dich in deiner Peergroup feiern lassen. Aber ich glaube, für mehr ist das nicht gut. Ja, und da sagen auch immer Lilly und keine Ahnung und du, dass du das unbedingt machen musst. Und
bitte,
meine Kinder
bitte
machen dann
dich.
Halt irgendwie die aller einfachste Übung. Ja, diese irgendwie schon 30, manche Sachen von denen kann ich mittlerweile mitsprechen, obwohl ich noch nie einmal Duolingo gemacht habe in meinem ganzen Leben, aber ich kann diese Texte dir dann, weiß ganz schon genau, was der sagt, ja, in Englisch. Es ist so, die Übung habe ich schon 100 Mal am Küchentisch gehört. Naja, gut. Duolingo und KI. Was haben wir noch? Achso, dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Das sind die News. Irgendjemand fand die CES doch interessant?
Genau, es war die CES.
Ja.
Und da gibt's eine wichtige
News. Sie fand sich sehr interessant.
Die Roboterkatze übernimmt das Pusten. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
Genau,
keine Fragen, danke.
Okay, ich dachte jetzt was, Alkohol, Fahrt, Pusten, nein, worum geht's?
Nee, das ist so eine kleine, also stell dir vor, du hast so ein Heißgetränk, so ein Kaffee oder so ein Tee oder was auch immer.
Ja. Yeah.
Dann ist das heiß und das ist natürlich nicht gut. Und dann, was machst du? Du, wie so ein Peasant, musst du so selber pusten, damit es schneller kalt wird. Aber.
Ich kann mir eine Roboterkatze holen. Okay, gut. Ja, das brauche ich unbedingt. Ja.
Genau. Und es sieht cute aus und das kannst du dir dann so
das
an.
$2 bei AliExpress, oder? Das Ding.
Es sieht auf jeden Fall einfach aus, als hätte ich mir das selber in meinem 3D-Drucker ausgedruckt und hätte es da irgendwie an die Tasse gehängt.
Es kostet ungefähr 23 Euro.
Nee, das ist es nicht wert.
Das ist nicht wert, egal was es ist.
Ist nicht wert. Okay,
sei da mal Hater.
Ja,
ist genau.
Braucht
aber
keiner.
Sehr wichtig, CS war.
Toll.
Gesundheit. Dann kommen wir zum Sovereignty Tech Fund.
Genau. Sovereignty Tech Fund. Die haben in OpenStreetMap investiert. Ich habe gedacht, wir haben darüber geredet, aber ich habe es irgendwie nicht im Blog gefunden. Und der Artikel kann nicht irgendwie eigentlich.
Und vor allem heißt der mittlerweile Sovereignty Tech Agency, muss man auch nochmal dazu sagen.
Die sind geupgradet worden von Funds zu Agency oder was?
Ja, die, genau, das die sind geupgradet.
Mhm. Ah, ich dachte, die Agency verfügt einfach über diesen Fund, aber.
Ja, also es ist quasi schon das, also, ja.
Ja, ja, wie auch immer.
Potato. Aber es gibt jetzt die Organisation eben auch so und jetzt sind sie eine Agency.
Ja, ja, Potato, Leute investieren Geld in OpenStreetMap und OpenStreetMap
ja,
sind gute Maps. Finden wir gut, dass es irgendwie eine Konkurrenz zu Apple Maps und Google Maps gibt, die
vor
open
allem sind.
Sie
in vielen Punkten genauer. Also wenn ich mir Apple Maps hier in meiner Straße angucke, kannst du vergessen, da sind Straßen angezeichnet, die gibt's gar nicht. Und er führt dich über Wege hierher, die gibt's gar nicht. Ich denke mir jedes Mal, what the f... Und ja, gut. Ist sicher nicht überall auf dem Planeten so, aber an einigen Stellen kann man sich schon wundern, was diese Maps-Hersteller so den ganzen Tag treiben. Jedenfalls gucken sie sich keine Satellitenfotos an und erfinden irgendwo Straßen, die es gar nicht gibt.
Tja, muss auch
sehr seltsam.
Muss das AI-Modell muss es auch machen.
Ja,
muss
vielleicht.
Also OpenStreetMap ist auf jeden Fall super gut, auch für so Fußwege. Ja, also das ist schon richtig, richtig gut, weil da sind dann halt auch diese Wege drin, die vielleicht Wege sind.
Genau, wollte gerade sagen, also ich habe mich aber auch schon mal, habe ich mich drauf verlassen, dass es den Weg gibt und stand dann so doll im Gebüsch, dass ich gedacht, das kann ich hier, ich kann da nicht weiter. Oder sagen wir so, wir waren eine Gruppe und wir haben dann entschieden, nee, also bei dem Wetter und hier, nee, das ist, also da kann, entweder gab es da nie den Weg oder der Weg ist so zugewachsen, da können wir jetzt
nicht
weitergehen.
Die Botanik so bei dem nassen Sommer, das geht schnell dann, das suche das Zeug wie nix.
Ja, also es ging jedenfalls nicht, konnte man nicht weiter und dann mussten wir einen ganz schönen Umweg wieder zurücklaufen. Aber na, so ist es halt manchmal.
Ja, also es kann dir mit anderen Maps halt auch passieren, ist halt so.
Ja, ja, genau, da sind halt auch große Straßen, wie gesagt, eingezeichnet, die es gar nicht gibt, also von dem her.
Ist nicht unbedingt ein OpenStreetMap-Feature, aber mit OpenStreetMap kann es halt auch passieren, I guess. Genau, und wenn es so, ja. Spezifische Dinge sucht und so und filtern
aber trotzdem,
wollt und
Fußwege sind eher drin in OpenStreetMap als in den anderen drin und das ist schon cool, weil du die Option quasi was hast, ja, den was zu finden.
Genau. Finden wir gut, da fließt jetzt Geld hin und mit Geld kann man immer gute Dinge tun.
Ja.
Okay, dann das fand ich die Woche spannend. OwnCloud wird mal wieder geforkt.
Das habe ich, genau, das habe ich auch gesehen.
Das
auch
ist
gesehen.
Das dann die Next Cloud?
Nee, das ist viel besser. Also, dass es auch beim ersten Ding nicht genommen wurde, ist auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Wie heißt es?
Es heißt jetzt OpenCloud.
Ja, OpenCloud.
Ja, aber hätte es ja auch FreeCloud nennen können. So
die FreeCloud.
Die FreeCloud. Genau, das, ja. Und zwar ist ja die Firma hinter OwnCloud ist ja gekauft worden von Kiteworks oder sowas letztes Jahr irgendwann und da hieß es noch, ja, ja, wir machen alles und es wird alles schick, aber scheinbar.
Kleine Zwischenfrage, interessiert sich überhaupt noch irgendjemand für OwnCloud?
Doch, auf jeden Fall und zwar, weil die das jetzt alles neu gebaut haben in Rust oder so, nee, Go?
Go, ja, ja, es war glaube ich Go, genau, deswegen setzt zum Beispiel auch das CERN auf diese Neuentwicklung auf, also die CERN-Box ist tatsächlich ein Großteil von diesem Code. Also ich meine, klar, die haben viel, viel eigene Anpassungen. Aber während die meisten Forschungsinstitute ja Nextcloud einsetzen, setzt das CERN halt eine Eigenentwicklung ein, die sehr nah an OwnCloud ist, also an dieser OwnCloud-Neuentwicklung, diese Infinity Scale. Genau, also das wird schon noch benutzt. Aber trotzdem scheint es mit dem neuen Eigentümer jetzt Probleme gegeben zu haben oder die Entwickler fühlten sich nicht wohl oder es wurden einige Leute entlassen und diese Leute haben sich zusammen mit Heinlein irgendwie zusammengetan und haben jetzt eine neue Firma gegründet, die eben OpenCloud heißt und ja, jetzt gibt's noch einen weiteren Fork von OwnCloud. Mhm. Genau. Ja. Auf der einen Seite finde ich es schade, weil, ja, wenn es sich mal, also die gedacht war natürlich, ja, okay, da kommt jetzt noch mal eine größere Firma mit ein bisschen mehr Geld und vielleicht auch ein bisschen mehr im amerikanischen Markt, dass OwnCloud mehr im amerikanischen Markt sozusagen auch Fuß fasst, während es ja in Europa schon mit einem Standard geworden ist, auch durch Nextcloud. Aber ich glaube, in Amerika spielt es nicht so groß die Rolle. Das war so ein bisschen die Hoffnung. Wenn jetzt aber doch da nochmal eine Abspaltung stattfindet, die sich dann doch wieder auf Deutschland, Europa fokussiert, erstmal zumindest, was, wenn es eine deutsche Firma ist, glaube ich, normal ist, mit Open Cloud. Ja, weiß ich nicht, ob da, wie gesättigt hier der europäische Markt schon ist. Von dem her finde ich es schade. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, Open Source funktioniert, ne? Wenn es mit dem neuen Eigentümer halt nicht klappt, dann finden sich schon auch Leute, die das Ding nehmen und einfach weiterentwickeln, weil es scheinbar ein cooles Stück Software ist und da eine coole Idee dahinter steckt und es immer noch, der Markt immer noch groß genug ist. Ja, das ist so meine Gedanken zu dem Thema.
Ja.
Genau.
Was kann man dazu sagen?
Ja, wenn ihr nichts weiter dazu habt, dann können wir.
Ich benutze Nextcloud.
Ja,
ich dachte, alle sind von Own Cloud einfach weiter gemoved, aber.
Nee, von, stimmt. Ja, also alle sind weiter gemoved, aber wenn es natürlich was Besseres gibt, was nicht so eine, ja, das nicht so ein bisschen fricklig ist, so wie halt Nextcloud gerade ist.
Ja,
dann würde ich mich da auch schon freuen, ja. Ganz ehrlich.
Also das ist der Vorteil natürlich von Nextcloud, dass sie einfach so viele Plugins und solche Sachen integriert haben.
Ja.
Die neue OwnCloud-Variante, also das Infinity Scale, nochmal neu geschrieben in Go, hat sich natürlich erstmal auf dieses File-Sharing konzentriert und wollte das besser machen und hat eben nicht so viele Funktionen ringsrum, ne? Das kann man, manche finden es gut, ja, weil sie konzentrieren sich halt darauf, andere finden es schlecht, weil ist auch schön, wenn ich nur meine Nextcloud aufmache und da irgendwie Kalender, E-Mails, Notizen, To-Dos, irgendwie alles drin habe. Das, ja, die einen finden so, die anderen finden so. Ich finde aber auch gut, dass es beide Varianten gibt.
Ja. Aber und, können die sich federaten gerade? OwnCloud und Nextcloud?
Ja.
Weil vielleicht probiere ich das mal aus, was ein Hauptproblem von Nextcloud, was ich habe, ist die Performance einfach zu schlecht. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Ich habe alle 1000 Caching-Sachen und so alles genau, eingerichtet. Also, das reicht nicht.
Du kannst aber zum Beispiel, es gibt auch für die Nextcloud ein High-Performance-Backend, was in Rust geschrieben ist. Okay. Was gerade für dieses File-Sharing.
Einfach quasi, ich habe da so einen Ordner, da sind irgendwie 5000 Bilder drin und es lädt einfach nicht. Ja, das kannst du komplett vergessen. Das wäre cool, wenn ich das hätte.
Da musst du mal gucken. Ja. Oder du probierst mal OwnCloud aus, aber Federating geht zwischen den beiden. Ja, das ist dieser Standard, der auch von der Science Community mitentwickelt wird, wie so Open Mesh oder sowas. Hieß es Open Mesh? Open Mesh Protokoll?
Mesh. Also dieses High Performance Backend ist nur für die Torque App und Signaling.
Es gibt es für Torque, aber es gibt es auch für File. Das, dann, vielleicht heißt es ein Tick anders, aber es gibt einen High-Performance-Backend in Rust, was für die File-Sachen ist.
Das hätte ich, glaub, gerne. Okay. Na gut, da muss ich mir das mal anschauen. Wenn du einen Link hast, wäre ganz nice.
Und dein Storage ist aber nicht das Problem. Also dein Storage ist schon schnell genug, um viele Files.
Mittel, würde ich sagen. Genau, nicht so super schnell, aber auch nicht so super langsam. Okay. Also der weiß
also nicht
genau.
So langsam, wie es. Weil ich meine, wenn du scheiß Storage hast, dann...
Der macht nicht nur irgendwie ein Megabyte pro Sekunde und das hängt da quasi alles da dran, sondern der Storage da drunter ist eigentlich okay schnell. Also, das daran soll es nicht liegen, aber wer weiß das schon so genau. Man kann es halt auch nicht richtig gut quasi profilen oder so. Es ist quasi einfach nur langsam.
Ja.
Und auch quasi, wenn die Webseite schon startet und es irgendwie lädt, ist langsam. Es fühlt sich nicht schnell an, das ist das Ding, was ich meine eigentlich.
Das ist natürlich ärgerlich, ja.
Kann ja von mir aus total schnell im Hintergrund sein, aber es ist trotzdem gefühlt langsam.
Hm. Ja, ist halt die Frage, was.
Ja, genau.
Was langsam ist oder ob es einfach der Webclient halt. Also weil, ich meine, tausende von Files dynamisch in Webclient darzustellen, ist halt inhärent auch.
Nee, auch schon die Startseite, also wenn er irgendwie die 5 Sachen anzeigt, ist dort lang schon.
Okay, ja, dann.
Also, wie gesagt, ist auch ein bisschen schwierig, das zu profilen. Oder vielleicht gibt's ja auch was, wenn ihr noch Ideen habt, also an die Hörer, dann sagt
ihr Bescheid. Ja, ich meine, gibt's bestimmt. Das, du kannst vermutlich schon deinen PHP-Prozess profilen. Die Frage ist halt, mit wie viel Aufwand?
Ich will keinen Aufwand am besten. Ich will einfach nur wissen, was das Problem ist.
Ich will einfach only solution, no work.
Ja, genau. No debug, ja. Only solution.
Ja, genau. Ja, das ist, also ja, bin ich voll bei dir. Same. Aber manchmal muss man leider,
ja, ich sehe schon das Ding.
Bisschen debuggen.
Genau, dieses Protokoll heißt Open Cloud Mesh. Deswegen ist es auch ein bisschen komisch, dass die sich jetzt Open Cloud genannt haben oder so. Genau, also dieses Protokoll, was die Clouds untereinander, also auch Open Cloud und Next Cloud und Own Cloud, aber auch, glaube ich, C-File und noch so ein paar andere sprechen, ist das Open Cloud Mesh Protokoll. Ich verlinke mal hier die API-Spezifikation davon oder die Protokollspezifikation.
Okay.
So, wo waren wir? Da waren wir. Ja, und was du tun kannst, ja, also gibt sicher viele Sachen. Ich finde meine Cloud schnell genug. Aber ja, viele Bilder, wenn er wirklich die Previews dann laden muss. Ich meine, die Previews kannst du aber auch vorrendern. Vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, dass du die, wenn du viele neue Dateien da hochlädst, dass er eben die ganzen unterschiedlichen, ja, Größen nicht im Cache hat. Da kann man sich einen Background-Job hinlegen, der die vorrendert, dann wäre das auch schneller.
Ja, keine Ahnung.
Gut, was haben wir noch? JavaScript,
temporal. JavaScript, genau. Es gibt, die Zukunft ist jetzt in JavaScript angekommen. Nach nur 100 Jahren. Oder, warte, wie lange ist es her? Ist es schon so lang wie diese Minidiscs her? Ich glaube nicht.
Bestimmt. Also JavaScript
Time.
Ist 30 Jahre alt.
Also quasi das Handling von Zeit in JavaScript. Das ist 1995, genau, da war das State Object quasi mit dabei. 1995 war das diese, 1996 war das andere. Das heißt, noch vor Minidiscs war JavaScript erzeugt worden, erdacht worden und erstellt worden. Und dort gab es ein Objekt namens State, mit dem man quasi mit Zeit arbeiten kann. Unglücklicherweise ist das basierend auf dem Java Util Date passiert, also quasi auf der Java-Implementierung, die war leider shit. Und 1997 hat Java dieses Java Util Date ersetzt gegen was funktioniert und JavaScript nicht. Und deswegen hat jetzt quasi JavaScript seit 30 Jahren hat dieses shittige Date-Objekt, womit alle sehr unglücklich sind. Das ändert sich jetzt, denn die Zukunft ist da für JavaScript, literally. Und zwar nennt sich das Ganze JavaScript Temporal. Es ist quasi das neue Objekt, mit dem Zeiten und Dati bearbeitet werden können, mit denen gearbeitet werden kann. Und quasi auch so, man auf solche Sachen kann, wie lange sind diese zwei Sachen oder diese zwei Dati her?
Ja, aber dafür gab es in der JavaScript-Welt seit über 10 Jahren ja Moment.js. Also
ja,
ist
genau.
Es
gab
einen
Ersatz.
Problem.
Ja, genau. Das ist richtig, genau. Aber jetzt brauchst du quasi nichts mehr. Es ist quasi.
Was natürlich netter ist, dann kann sich da auch nicht noch irgendwas
einstreichen. Ja, also vor allem für so ziemlich basic Funktionalität wie, ich hätte gerne eine Zeit oder ein Datum und ich würde die vielleicht gerne voneinander abziehen und so.
Ja, oder ich habe ein Datum in einer Zeitzone, die nicht meine ist, oder UTC, was quasi eine Möglichkeit besteht, dass Leute aus anderen Zeitzonen deinen Computer mit benutzen wollen. Ne?
Ich glaube, Webseiten machen das schon noch gerne so Dinge, so Zeit anzuzeigen oder so.
Ja.
So, dieser Tweet wurde von vor 7 Minuten abgesendet oder
so. Ja, und nicht vor 7 Stunden und 7 Minuten auf einer anderen Zeitzone.
Ja,
genau, das ist schon, genau, das ist jetzt quasi gekommen. Der Artikel beschreibt so ein bisschen, was dazugekommen ist. Es gibt quasi jetzt Durations, es gibt Point in Time, also quasi, genau zu sagen, unique, so ein Unique Point in Time und Time Zone Unaware Date Time, also Plain Time. Gibt's jetzt quasi alles und es gibt natürlich Now, das Now-Objekt, um zu wissen, wie spät es jetzt ist. Und ja, sehr gut. Es geht voran, auch
Zukunft.
In JavaScript.
Die Zukunft
Toll,
ist jetzt.
Die Zukunft ist jetzt, genau.
Ja. So. Genau. Von wegen, die Zukunft ist jetzt. Wir hatten ja schon, also wenn euch Minidiscs zu klein sind.
Wie groß wird sowas sein? 5x5 Zentimeter? Nee, ein bisschen größer, ne? 8.
Genau.
Hab leider keinen. Also Minidisc habe ich da, ich habe aber keinen Gliedermaßstab. Zollstock.
Tja.
da. Ist das eine schwierige
Geschichte?
Aber ich muss euch mal ein Foto von meinen vielen Minidiscs hier zeigen.
Mach das. Du musst es, da ist quasi keine andere Wahl, ja.
Also wir können auch nicht schlafen, wenn wir kein Bild von deinen Minidiscs. Also ich werde heute ganz schlecht schlafen, wenn ich kein Bild von deinen Minidiscs sehe.
Gut.
Ich hoffe, Minidisc ist wirklich Minidisc und nicht irgend so ein Codewort für irgendwie. Keine Ahnung.
Was sexuell ist.
Krass viele. Das sind noch nicht mal, alle hier.
Zeig mir deine Minidisc.
Zeig mir deine Minidisc.
Das sind doch nicht mal alle. Ich kann noch mehr finden, wenn es euch, wenn euch das nicht reicht, aber.
Ja, unbedingt, Ingo.
Nee, komm, mach einfach mal. Wir warten jetzt darauf. Unsere Hörer warten auch, bis du deine Minidisc ausgemessen hast oder so.
Da steht Weihnachten drauf. Also ich habe ich habe tatsächlich auch welche von Sony.
Weihnachten.
Also.
Weihnachten.
Welches Jahr Weihnachten?
Das weiß ich nicht. Da steht auf jeden Fall Weihnachten drauf.
Ja. Ist jedes Jahr. Weihnachten.
Weihnachten ist jedes Jahr.
Weihnachten ist jedes Jahr. Mhm. Es gibt, also ich hatte so irgendwo in meinem Feedreader, keine Ahnung was, so eine News. Und da hat Siege gesagt, dass sie eine 32 Terabyte Festplatte launchen. Und dann habe ich heute zufällig nochmal eine neue gesehen, die 36 Terabyte groß sein soll. Bei Heise gab es heute ein, das sind dann irgendwie 3,6 Terabyte pro Scheibe. Genau. Und ich finde es einfach crazy, wie Festplatten immer größer werden.
Ja.
Das ist wirklich insane.
Ja, nee,
habe ich da auch gar nicht dazu zu sagen.
Leisten kann man die sich irgendwie noch nicht, also.
Nee, vermutlich nicht.
Also ich habe, letztens habe ich mir 16 Terabyte gekauft. Das war gerade so, wo ich gedacht habe, das, ja, ist gerade machbar.
Ja, aber kann man. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe irgendwo so eine 18, weil sie mal im Sale war, mir geholt. Aber auch erst eine einzige.
18 Terabyte, ui.
Aber es ist halt 18 Terabyte. Das heißt, wie viele realistisch, also ich benutze das irgendwie für Backup. Und ich meine, wie viele 18 Terabyte Festplatten brauche ich für mein Backup? Ziemlich genau eine.
Zwei brauchst du.
Warum?
Ist nicht für eine Mirroring. Redundanz.
Ja, aber ich habe ja, es ist ja ein Backup.
Ach, wenn du wirklich ein Backup drauf machst, dann ist okay.
Ich habe ja ein RAID und dann habe ich noch ein Backup davon.
Ach so, okay. Hast du quasi ein Backup von deinem kompletten RAID? Ja, dann reicht eine, das ist dann egal.
Ja, weil es ist ja 18 Terabyte, also.
Ja, ist okay.
Klar, man könnte sich jetzt noch eine zweite kaufen und dann hat man auch noch ein RAID von seinem Backup. Aber
ja, doch.
Oder man könnte noch ein zweites Backup irgendwo in einer anderen Location machen.
Musst du auch
1, 2, 3,
oder wie war das nochmal?
Ja, genau, aber also.
Die alle beschrieben sind, meine Minidiscs hier? Manche haben keine.
Auf manchen steht einfach nur Follow the White Rabbit.
Ja, genau. Aber finde ich sehr lustig. Also CeBIT 2004. Ne?
Das ist doch mal eine Ansage.
Ja. Der 19C3.
Wow, krass, ey.
Gott. Ja, gut. CeBIT Interviews.
Genau. Also ich habe mal gerade nachgeschaut, du kriegst natürlich auch NVMEs in ein bisschen größer, ja, mittlerweile. Das, was wohl jetzt gerade schon geht, oder wo es quasi hingeht, sind 100 Terabyte Exadrives, aber die sind irgendwie teuer.
Ja, das ist so super,
genau.
Super special. Also bekommst du das überhaupt in einen normalen Computer rein?
Das hat, warte, ein U2-Slot, also ganz normal. Also
ja, crazy.
Also genau, und das, was ich jetzt hier verlinkt habe, war, was du wohl relativ gut kaufen kannst, sind 61 Terabyte NVMe. Und das ist schon mal nicht so schlecht einfach. Das ist aber PCIX, was benutzt die? Benutzt auf jeden Fall irgendwas, was du normal irgendwo reinstopfen kannst. Genau. Ja. Und zwar haben sie hier E1L und U2-Format. Ich weiß nicht genau, was
also E1L ist. Das U2 ist, glaube ich, das normale, aber das U2 ist, glaube ich, das E1L ist, glaube ich, das, was auf dem Bild
ist. Ja,
was
auf dem Bild ist, nämlich dieses, was du irgendwo reinstecken kannst. Direkt.
Das irgendwie, da brauchst du vermutlich irgendwie einen
speziellen Computer.
Server oder so.
So ein Datacenter-Server oder sowas, genau.
Ja, irgend so ein Scheiß.
Genau.
Also was dann da super praktisch ist, aber so jetzt für den, sag ich mal, Home-User.
Ja,
schwierig.
Nicht so
wobei,
praktisch.
Der Preis hier ist jetzt ja auch irgendwie mit knapp 4.000 Dollar angegeben, also es ist vielleicht auch noch
wenn
nicht
man's
so
hat, ganz das. Aber das ist trotzdem, das ist doppelt so viel wie das, was du jetzt gerade gesagt hast mit deiner als HDD.
Ja,
das ist dann schon wieder relativ cool irgendwie.
Ja,
aber es ist immer noch zu teuer.
Ja, aber die Festplatten werden, haben sie da Preise?
Ab 1000 Euro, 1099 und dann?
Ja, aber das ist für 26 Terabyte, glaube
ich.
Ach so, Das sind die, die du jetzt schon kaufen kannst. Aber ja, die werden vermutlich so einen knappen Viertel kosten, gehe ich jetzt mal davon aus.
Ja. Aber das, also genau, also
für die Hälfte.
Es wird besser, ja, also diese, die Preise gleichen sich immer mehr an und irgendwann ist einfach egal, dann brauchst du keine drehenden Rosten mehr, dann müsstest du nicht noch versuchen, mit irgendwelchen Helium-Scheiß oder irgendwas da irgendwie noch mehr Speicherdichte rauszubekommen, dann nimmst du einfach NVMe, fertig.
Ja, aber wie heißen diese, es gibt doch diese Kioxa oder so.
Aber genau, also hier irgendwie, das CT-Magazin sagt bis 50 Terabyte hoch jetzt, aber das ist, glaube ich, nur, was sie sich wünschen, oder? Also, was sie so in der im Prospekt haben, nicht, dass es tatsächlich kommt. Ja, gut. Ja, also, keine Ahnung, ich hoffe ja quasi darauf, dass NVMe einfach noch billiger
größer,
wird.
Größer, besser.
Noch billiger wird, billiger. Weil es ist einfach die bessere Technologie. Mir sind nicht so viele SSDs zurückgegangen wie HDDs, aber ich habe auch nicht so viele nicht so viele SSDs wie HDDs, muss ich auch ganz fair sagen. Ja.
Aber also, ja, ich glaube schon, dass das, also, ich glaube, wenn du jetzt schon, wenn du jetzt nicht super viel Storage brauchst,
trotzdem,
kommst du vermutlich besser weg aktuell.
Ja,
schon
nee, ist billiger immer noch. Auf jeden Fall ein ganzes Stück billiger noch. Das stimmt schon.
Tja, werden wir sehen. Billiger, billiger, höher, größer, weiter. Finden wir gut.
Genau, also, aber genau, trotzdem sind NVMe's und so gerade ja wieder ein bisschen teurer geworden. Also, ich hatte halt auch geguckt und mir dann doch eine HDD gekauft, weil für, gerade für Backups und sowas.
Tja. Ja, wenn dann halt keine Rolle spielt, wie schnell das Zeug ist, dann ist es halt.
Ja, aber es ist auch schön, wenn die leise sind. Das wäre jetzt einfach, das ist eigentlich für mich schon so ein Ding, ja. Wenn es irgendwo steht, dann kannst du auch ruhig
ja,
leise sein.
Außer so viel,
steht dann
irgendwo so
Keller natürlich.
Ja, nicht so viel Wärme, nicht so viel Strom.
Das Wärme ist gut.
Ingo braucht Wärme, der muss den Keller trocken machen.
Kommt halt drauf an. Ja, jetzt im Winter ist natürlich gratis. Also, jetzt im Winter ist halt 100% effizient, weil die Wärme halt auch genutzt wird. Im Sommer ist halt doof.
Das ist nicht so gut. Ja. Ich weiß nicht, wie gut die Wärme im Keller angelegt ist, aber ja, prinzipiell. Wenn du deinen Keller eh wärmen wolltest, dann hast du damit eine gute Möglichkeit, das so zu tun. Das stimmt, ja.
Ja, es ist im Sommer, habe ich erst schon überlegt, ob das wie, also, dass es gerade so ein bisschen zu warm wird, ob man da dann eine Klimaanlage hinstellen muss. Jetzt letzten Sommer hat es noch gepasst. Ich muss das mal,
versuch mal ein Fenster
über die Weile dann noch beobachten. Ich meine, es waren da 32 Grad drin, aber es geht immer noch.
Aber draußen auch? Also war es da quasi auch draußen so warm?
Draußen war es auch, klar, wenn draußen 30 Grad sind, ja, ja.
Okay, alles klar. Ansonsten könntest du ja einfach überlegen, einen fetten Lüfter, weil wenn du sagst, okay, es muss unter 50 Grad sein, dass es 50 Grad draußen ist, braucht wahrscheinlich noch ein paar Jahre, aber bis dahin kannst du ja quasi einfach nur einen Lüfter hinstellen, der einfach, oder zwei Lüfter, der eine macht rein, der eine macht raus und brauchst keine Klimaanlage wirklich. Aber keine Ahnung. Das, Ingo weiß das. Ingo hat einen Plan.
Ja, ja, ich beobachte das. Gut, dann hat uns was erwischt die Tage. AirSync ist kaputt gegangen.
Scheiße, ja.
Sollte man wohl updaten. Gab wohl so 1-2 CVs von Buffer Overflows und gewisse von denen kann man wohl, also mit all diesen CVs kann man sich wohl auch so Remote Code Execution und so machen und ja. Die gewisse dieser, ja, dieser eine, ich glaube, der Heap Buffer Overflow, das ist schon gar nicht mal so komplex. Der Bug. Also, du musst gar nicht mal so viel kontrollieren, um den auszunutzen.
Genau. Und das war in AirSync D, also in dem Daemon und auch in dem AirSync Client, also überall quasi alle Richtungen, alles kaputt, unglücklicherweise. Sehr unpraktisch.
Genau. Darum,
wir müssen updaten.
Updaten, ja.
Okay, das hilft also nichts, kann man nicht aussetzen.
Also kannst du
aussetzen. Kannst schon immer alles aussetzen, aber dann wirst du halt gepwned. Ja.
Also insbesondere, wer den AirSync ne, als Daemon irgendwo laufen hat, dann wirklich vorsichtig sein zurzeit.
Okay. Also auch für 14.04 des LTS kriegt 14.04 noch irgendwelche
14.04 gab, bis letztes Jahr gab's Updates, ja, ich dachte,
aber ja, also
das
die
ist
haben
jetzt
auf jeden
vorbei.
Fall für dieses AirSync-Ding auch eine gefixte Version released, das ist ja krass.
Ah, okay, krass, ja. Ne, ich dachte eigentlich, 14.04 ist 10 Jahre Support und sollte jetzt also raus sein. Nicht, dass ich nicht trotzdem noch irgendwo ein 14.04 am Laufen hätte.
Okay, also 14.04 hat bis April 26 End of Life.
Okay, naja.
Ja, das
dann
ist,
kann ich
glaub
das ja updaten.
Ja. Es ist doch dann einfach noch irgendwie, sieht er dieser super extended
Bonus Support, ja.
Also nur noch halt für sowas, wo es halt wirklich schlimm ist und für alles andere.
Okay. Ich habe da noch so zwei Server mit 14.04 am Laufen.
Das ist ein Bitflex.
Habe ich letzte Woche auch ein paar Leuten erzählt, die haben sich auch ein bisschen kringelig gelacht, dass da mein Ceph-Cluster immer noch mit einem Ubuntu 14 rumläuft. Aber ich habe gesagt, funktioniert, seit Jahren stabil. Muss ich mal updaten. Ist halt was irgendwo läuft, was keiner weiter betreut. Aber naja, so ist halt manchmal. Okay.
Einfach die Augen zu machen.
Genau, so mache ich das die ganze Zeit. Ich sag denen mindestens einmal im halben Jahr, ihr wisst, das läuft da noch und das ist
vielleicht
böse,
musst
böse,
du sagen,
böse, aber
das wird teuer für euch, weil du musst ja quasi dann auch diesen alten Scheiß supporten. Das heißt, es kostet dich auch mehr Lebensenergie.
Ja, tja, naja. Jetzt eher, wenn es mal hochfliegt, dann ist es ein bisschen doof. Aber
na gut, wenn du dann da raus bist, wenn du sagst, du kannst denen einfach sagen, wenn es hochfliegt, müsst ihr es selber reparieren, ist euer Problem dann.
Das wird dann nicht mehr repariert, dann ist einfach, dann wird es einfach zugemacht, das Ding.
Dann ist auch einfach vielleicht nicht so wichtig. Vielleicht kann man es auch jetzt schon zumachen.
Nee, kann man nicht.
Aber wenn es selber kaputt gehen würde, dann schon.
Naja, nee, dann ist, manche Sachen sind dann einfach so teuer, dass es dann einfach, weil solange es läuft, läuft's und alle sind glücklich genug. Auch wenn ich immer wieder mecker und sag, ihr wisst da das, aber ist halt kein Geld da, um es zu fixen, aber.
Diese Sache mit dem kein Geld da, das ist so ein fragwürdiges Risikomanagement, finde ich.
Das ist halt, ja. Also,
was halt, willst du tun?
Wenn das irgendjemand in seinem Spreadsheet drin hat und das Risiko ausgerechnet hat und sagt, es ist billiger, wenn das Ding ausfällt und dann nehmen wir dann Geld in die Hand, dann vielleicht ist das so. Ja. Also, gut. Kommt halt darauf an, wie wichtig das ist. Kannst du ja mal ausprobieren, kannst du einfach mal abschalten für eine halbe Stunde oder so.
Dann fährt nicht mehr hoch, was kannst du machen, Mann.
Ja, aber dann, ja. Sagst du, ups.
Maus gerutscht.
Naja. Maus gerutscht, kann man nichts machen, jetzt ist es kaputt. Ich habe euch ja gesagt, habe ich ja vor 5 Jahren gesagt, dass man das mal abdreht.
10 Jahren habe ich das schon gesagt, ja.
Tja.
Gut, aber vielleicht erleben die ja trotzdem noch die Era of Open Source Voice Assistance. Das müsste eine Markus-News gewesen sein,
Markus,
oder?
Erzähl doch.
Ja, genau. Wobei, nee, der Link ist nicht von mir.
Ist egal, mach mal. Hab ich trotzdem ist drüber. Es nicht von dir kopiert? Ich habe das, glaube ich, von letzter Woche oder vorletzter Woche, also vom letzten Sendung übernommen und habe gedacht, das wäre so ein Ding von dir gewesen. Du bastelst ja auch mit Home Assistant.
Genau. Ich arbeite auch mit Home Assistant, das stimmt. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich mich um Voice Assistant kümmere. Ich habe das wohl gesehen, dass sie da was bauen mit Open-Source-Komponenten, wo man dann eben auch endlich unabhängig wird von irgendwelchen Cloud-Lösungen, wenn es um Sprachverarbeitung angeht und sein Zuhause mit Kommandos bedienen zu können. Und verlinkt ist eben der Artikel im Home Assistant-Blog, wo sie ein Hardware-Device präsentieren, was sich sehr gut an Home Assistant selbstredend integrieren lässt für kleines Geld, $60 sind genannt. Und was drinsteckt, ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einfach eine On-Premise-Verarbeitung von dem, was das Ding aufnimmt als Sprache. Mhm. Und dann ein Übersetzen auf eben, oder dass man es dann eben im Home Assistant ordentlich verknüpfen kann mit Aktionen. Ja.
Aber was es noch nicht macht, ist Speech-to-Text und Text-to-Speech. Das läuft doch auf einer anderen Box. Das ist quasi nur ein glorifiziertes Mikrofon, so wie ich das verstanden habe.
Aha, okay.
Also, weiß nicht, vielleicht bin ich da jetzt auch gerade falsch, aber ich, so wie ich das verstanden habe, wenn du auch quasi so AI-Krams und sowas haben willst, dann brauchst du immer noch einen extra Computer, der diese Verarbeitung dann macht. Bin ich da aber auch falsch, vielleicht werden wir da quasi da berichtigt beim nächsten Mal, aber das braucht quasi noch einen extra Computer. Hier, genau, weaker Home Assistant Hardware may result in slower voice recognition und das so wie ich es verstanden habe, ist es quasi nur ein Mikrofon.
Aha. Also wenn ihr Home Assistant auf dem Raspberry Pi laufen lasst, schaut, dass es mindestens ein 4er ist, weil wenn das da natürlich passiert, dann will man da eigentlich was anderes stehen haben.
If you're using a less powerful Home Assistant Hardware such as Raspberry Pi 4 oder 5, NAS Systems, Yellow Green, it is recommended to offload voice processing to Home Assistant Cloud. Ja gut, dann finden sie hier oder versuchen hier einen Weg zu finden, der ihren Cloud-Kram zu machen.
Genau, nur da hängt es dann ja wieder in der Cloud. Das ist ja, da beißt sich für mich so ein bisschen die Katze und so.
Ja, das ist Quatsch,
aber
ein Open Source Assistant hast, der aber nicht in der Cloud ist.
Vor allem, ich gehe hier auf die Seite und er sagt mir German Switzerland, finde ich, check your supported language here, German Switzerland, finde ich schon mal gut. Also Felix kann mit dem Ding sprechen, vielleicht.
Schweizerdeutsch kannst du damit sprechen.
Jawohl, so lässig. Was?
Das ist wahrscheinlich leider nur der Voice Assistant.
Kann man nichts machen.
Ready to use, German.
Aber du kannst ja, also du musst ja nicht die Cloud benutzen, du kannst es einfach nicht auf dem, also aktuell kannst du es halt nicht auf dem Raspberry laufen lassen.
Du kannst auch einen extra Computer haben, genau. Also
du musst halt einfach, du musst deinen Home Assistant einfach auf ein bisschen besseren Computer laufen lassen als ein Raspberry. Also du kannst dir halt irgendwie so ein Intel, ja, Intel Nux gibt's nicht mehr, aber dieser Formfaktor. Du
ja,
kannst
oder
einfach sowas holen.
Diese Thin Clients, die Secondhand quasi rausgeworfen werden. Sowas
oder sowas und dann lässt du halt Home Assistant darauf laufen und dann kannst
ist
du auch.
Ist eh besser, weil dieses Home Assistant fühlt sich dann auch gleich viel snappiger an, wenn das nicht mehr auf diesem shit Raspberry Pi läuft.
Ja, na vor allem, ich hab jetzt Home Assistant ja auch aufgesetzt und hab's erstmal als Container gemacht und dann sagt es ja, ist schön, aber Plugins kannst du jetzt nicht benutzen. Dafür musst du das wirklich als Virtual Machine. Du kannst schon Virtual Machine und dann geht es. Ja, das
ja
war
genau,
so der
du musst Home
Fehler,
Assistant
die
Distribution verwenden. Dann
genau, die, genau. Home Assistant Core oder die Distro benutzen, weil sonst geht's leider
ja,
nicht.
Ja, sonst kriegst du diese ganzen Plugins nicht, aber die sind alle mittelwichtig nur, weil das sind quasi alles auch nur irgendwelche Docker-Container, die dann gebootet werden.
Ja, aber wie gesagt, es ging sonst nicht, dass ich habe ja meinen Solargedöns anbinden wollen und das gab's halt nur als Plugin und musste das auch teilweise selber bauen und das war eben nicht nur so eine kleine Erweiterung.
Ja,
die Erweiterung
kein Hex-Plugin, sondern was Großes dann.
Na doch, Hex-Plugins kannst du auch nur verwenden, wenn du Core hast.
Nee, Hex geht
das
immer.
Kannst, nein.
Ach so, Core, warte mal. Nee, warte mal.
Ja, Hex ging im Docker-Container bei mir auch nicht. Deswegen läuft
ja,
das auf dem Raspberry Pi.
Doch, Hex läuft bei mir im Container, Mann.
Ging nicht.
Ich hab hier einen Docker-Container, wo Hex drin läuft. Da kannst du mir nichts erzählen.
Ja, dann
das ist die frischeste Version.
Du wusstest einfach, wie es geht. Da stand nicht eine
Dann
Doku.
Hast du das mit Supervisor gemacht und
ich hab keinen Supervisor.
Kriegt der Standard-Docker-Container wollte jedenfalls nicht. Jedenfalls wollte das nicht und ich musste es gleich nochmal aufsetzen und das war ein bisschen anstrengend.
Ohne Supervisor finde ich, also ich bin dagegen. Macfo ohne Supervisor geht nicht.
Okay, sorry.
Sag's, wie es ist.
Okay, ich hör auf, ich deinstalliere's.
Ja, ohne Supervisor. Einfach nein.
Was denn? Wie funktioniert das?
Sind wir dagegen?
Container einfach. Start using Hex.
Ist ja jetzt auch egal.
Doch, du musst einfach nur dieses Hex-Plugin, das funktioniert direkt. Ingo. Ja, ist auch egal. Jedenfalls funktioniert's bei dir jetzt auch.
Stimmt. Bei mir funktioniert's jetzt auch, ja.
Okay, alles klar, Glück gehabt.
Nice.
Dann haben wir.
Als virtuelle Maschine mit allem drum und dran geht's jetzt auch.
Ach du Scheiße. Du hast eine extra virtuelle Maschine nur für Home Assistant gebootet jetzt quasi.
Ja.
Krass. Geil. Ja. Vollkommen verrückt.
Ist ja, aber liegt ja im Keller, ist ja auch egal.
Ist okay.
Genau. Stimmt. Da kannst, ja, du hast ja auch quasi einen Computer, der echte virtuelle Maschinen booten kann. Da hätte ich tatsächlich es auch so gemacht. Also, wenn ich dieses Setup von dir hätte, dann hätte ich es auch so gemacht. Dann passt es dann. Ja, also ich wollte nur sagen, Hex funktioniert auch ohne Core, ohne den ganzen anderen Krams. Egal. Was haben wir jetzt als nächstes? Mehr Betriebssysteme. Nachdem wir jetzt Home Assistant Core hatten, kommen wir jetzt zu
NixBSD.
NixBSD, mein Gott. Hey.
Das, wenn du Nix was haben willst, aber trotzdem BSD-Kernel.
Ein FreeBSD-Kernel.
Ein FreeBSD-Kernel, genau. Kann man das wohl.
Ja.
Kann man das machen.
Komplett verrückt. Das ist auch immer so geil, wenn die Leute so hinkommen und sagen so, ja, ich hätte gerne NixOS, diese ganzen coolen Sachen, aber ich hätte so einen komischen Anwendungsfall, wo irgendwie BSD kann haben.
Also,
kannst du sagen, kein Problem, was auch immer das Ding ist.
Also ich will nix mit GNU/Hurd.
Da kannst du, das geht. Aber dann musst du halt leider Klammern benutzen. Sehr viele Klammern. Dann brauchst du dann nämlich, wer ist das Ding? Das andere. Shit. GUIX oder Geeks.
Ah, GUIX.
Geeks heißt es, glaube ich, genau. Das kannst du benutzen, kein Problem, ja. Wenn du sagst, ja, ich hätte gerne SystemD, aber ich hätte gerne kein System, ich hätte nix, aber kein SystemD, dann gibt es jetzt auch was, nämlich SixOS. Und das ist quasi nicht so erst mit diesem mit diesem anderen komischen Ding, mit diesem anderen komischen Hypervisor, Supervisor in it System. Und zwar
mit Upstart?
S6 benutzt es.
Ah ja.
Upstart gibt's nicht mehr, Mann. Das gibt's schon seit 100 Jahren nicht mehr. Die haben, das hat Ubuntu vor, weiß nicht, vor dem ersten Yodeling Yeti-Versuch schon abgekündigt, glaube ich.
Ich muss das dann nächste Sendung mal picken. Ich hab,
nee, ich muss das hier direkt mit rein.
Ich bin gerade dieses Paper am Lesen und da das eine Nix OS Paper beschreibt voll viel Upstart-Zeug noch.
Ja, ist witzig, oder?
Ist witzig, ist wirklich witzig. Das Paper ist aber da auch irgendwie 10 Jahre alt oder so. Also ist schon okay. Na, vielleicht nicht 10, aber 8.
Ich bin es noch älter, das eine Paper. Also das erste Paper ist noch viel älter. Ja,
ist nicht das erste, ist das
das mit NixOS, oder?
Das mit NixOS, ja. Ist nicht das Nix Paper, ist das NixOS Paper.
Aber ist trotzdem schon richtig alt.
Ja.
Genau, und das 6OS ist quasi NixOS mit ohne Systemd, also mit S6. Und er hat auch quasi so ein paar Sachen anders designt, als die jetzt quasi in Nix-Packages mit drin sind. Unter anderem, dass Services quasi auch nur quasi gleich sind wie Pakete. Und dieser Anwendungsfall, dass du Services installieren kannst, ist eigentlich ein ganz cooler. Und bedeutet quasi, dass du auch mehrere Services nebenher laufen lassen kannst beim aktuellen Service-System. Oder bei dem Modulsystem kannst du halt quasi genau diesen einen Service konfigurieren und manchmal hat er die Möglichkeit, mehr Instanzen von der Software zu starten. Das können die manchmal, aber halt nur manchmal. Und mit diesem Anwendungsfall oder mit diesem Fall würdest du das machen können, dass du beliebig viele Nginx starten könntest. Ja. Oder beliebig viele Nextclouds oder beliebig viele, was weiß ich, was du da alles starten kannst, ja. Und quasi alle Services könntest du dann so instanzieren. Und das ist schon ganz witzig. Genau. Und es gibt einen Talk dazu, der war an Tag 1 um 12.15 Uhr auf dem Kongress und das ist schon echt. Also wenn du nicht möchtest, dass jemand deinen Talk sieht, niemand, dann machst du den an Tag 1 um 12.15 Uhr, ja.
Ja. Das gut, ich nehme an, also irgendjemand muss den Talk ja dann machen.
Ja, genau, da hast du nicht die Auswahl, ja.
Ich nehme an, dass du da, wenn du so einen Talk einreichst, jetzt auch nicht so die größte Mitsprache bekommst in wann.
Ja, aber das ist auch quasi dann, ja, es war ein bisschen blöd, aber da war ja auch nicht da. Ja, aber man kann ihn nachsehen, ja? Also das geht wohl schon.
Du kannst ja jetzt dieses Video, du hast dieses Video hier rein.
Genau, ich hab's verlinkt.
Genau, dann kann sich das Leute ja jetzt nachschauen und es spielt ja auch keine Rolle mehr, während es passiert ist.
Ja, sehr, sehr cool. Genau, das heißt, wenn Leute kommen und sagen, ja, nix ist aber ohne Systemd, kein Problem, sagst du dahin. Wenn die Leute sagen, ohne den Linux-Kernel, kein Problem, sagst du dahin. Und wenn die Leute sagen, ja, ich hätte gerne mehr Klammern in meiner Konfiguration, sagst du, hey, geh zu den Geeks-Leuten. Easy. Und so hast du quasi alle Leute abgefangen. Das ist schön. Ohne, dass ich selber damit auseinandersetzen muss. Das ist auch nice. Also mit den Leuten und mit den Problemen.
Gut, also dann installiere ich mir mit Geeks demnächst eindeutig mal
GnuHerd. Da kannst du GnuHerd haben, ja. Das stimmt.
Okay, ansonsten kriege ich das ja vielleicht alles auf der neuen Lernvideoplattform mit. Da gibt es bestimmt schon die entsprechenden
Pornhub.
Videos dazu.
Der neue Lernvideoplattform Pornhub, genau.
Für Science Pornhub.
Nee.
Com. Und jetzt schauen wir hier mal nach NixOS.
Achso, ich dachte, das ist eine gute Idee.
Ja.
Ja.
Wenn nicht, dann beauftragt doch jemand, dass er mal ein Lernvideo dazu macht.
Also ich würde sagen, ist der NixOS-Anteil auf Pornhub ist klein.
Okay. Wie klein?
Schade.
Mit klein meine ich,
zwei
also alle
klein, oder?
alle diese Videos sehen no search results.
Ach mein Gott. Aber das heißt, du hast dann da quasi eine Opportunity.
Ja. Ja.
Du hast da quasi eine Opportunity, Geld zu verdienen. Nämlich, darum geht's quasi in dieser Heise-Artikel auch, dass Lernvideos auf Pornhub mehr Revenue abgeben als auf YouTube. Und der Löfter wird das jetzt wohl verwendet, um quasi diese außergewöhnliche Plattform für außergewöhnliche Videos zu verwenden. Das fand ich ganz nice eigentlich.
Finde ich gut. Also, warum nicht?
Ich fand's auch witzig. Und
was es nicht alles gibt.
Ja, was es nicht alles gibt, genau.
Gut, und dann Script-Kiddies,
genau. Also, Hacker hacken Hacker. Das ist quasi die, ja, die News davon, beziehungsweise Hacker hacken Script-Kiddies. Und zwar, wenn du quasi anfängst mit diesem Hacking, ja, und du willst quasi irgendwelche Leute wegpwnen, dann, aber selber keine Ahnung was von Computern, dann willst du natürlich irgendwas, was dir dieses Pwning übernimmt, ja, und dann einfach sagt, hier, ich baue dir so eine Applikation, die kannst einfach dann die Leute doppelklicken lassen und bam, bist reich. Stellt sich heraus, so ein Malware-Builder, den es da zum Runterladen gab für diese Script-Kiddies, war tatsächlich ein Fake-Malware-Builder, der die ganzen Script-Kiddies dann alle quasi mit Malware infiziert hat. Also Malware-Builder schon, aber auf den falschen Computern vielleicht für diese Leute.
Ja.
Und ja, das ist passiert. Das ist klar, aber wenn quasi diese News immer rauskommen, ist immer irgendwie eine coole Sache. Ich weiß auch nicht so genau, es ist immer ganz cool, das wieder zu sehen, so was, wie dieses Zeug zusammenhält und dass es quasi auf, ja, no honor among thieves quasi, ja, keine Ehre unter diesen Leuten, warum auch, ja. Und hier ist der Artikel, schreibt so ein bisschen zusammen, wie das funktioniert hat, welche Kommandos es dann auch gab von dem Command and Control Server und wo die Leute herkamen, die quasi diese Malware installiert haben, wo sie quasi das Botnet dahinter dann hochgenommen haben. Sehr, sehr cool eigentlich zu lesen und sehr, sehr interessant auch quasi das Ende, wo sie dann quasi ein Bots gesagt haben, bitte uninstall dich. Und dann war dieser Spuk auch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Genau, das war quasi meins. Und was haben wir noch? Ach so, ja, Bamboo-Lab-Drucker, diese Authentifizierungssache, großes Drama, es ist aber irgendwie noch nicht ganz durch, also es gab jetzt quasi das...
Wieso, was ist da?
Ja, es gab quasi die Beta-Firmware von Bamboo, die beinhaltet anscheinend, dass jetzt jeder Druck, bevor der gedruckt wird auf deinem Drucker, wird der von der Cloud authentifiziert. Ach so,
dass du keinen Third-Party-Slicer mehr verwenden kannst.
Genau.
Ja, und okay, doch, das habe ich
genau, das war großes, oder ist immer noch großes, großes Drama und quasi immer noch ein Hin und Zurück und so richtig abgeschlossen ist noch nicht, deswegen würde ich jetzt ungern weiter darauf eingehen. Ja, auf jeden Fall.
Aber wer einen Bamboo-Printer hat, sollte sich zumindest mal kurz da einlesen.
Genau, und wenigstens vielleicht mal Firmware-Updates deaktivieren, bis es fertig ist.
Zumindest keine Beta-Firmware installieren.
Hm. Genau, und keine Beta-Firmware, okay. Ja genau. Aber auch quasi jetzt grundsätzlich vielleicht erstmal die Firmware-Updates deaktivieren, bis sich das Ganze geklärt hat oder überhaupt jemals wieder updaten.
Hm.
Ja, das von den Leuten, die Bamboos haben, die schwärmen schon sehr von dem Ökosystem und der Integration, die Bamboo da geschaffen hat.
Das ist schon
also
richtig,
so. Vom Handy auf den Drucker praktisch, das wird unterwegs, der Slicer und die Drucke sind sehr zuverlässig trotzdem und das scheint so, was erzählt wird, schon sehr, sehr komfortabel zu sein. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich da auf Updates zu verzichten für viele Leute keine Option ist.
Das stimmt, also ich muss auch schon gestehen, das ist schon sehr cool von Remote zu drucken, ja. Du suchst dir irgendwas aus, drückst dann auf Drucken und dann kommt es tatsächlich dann auch raus. Und es ist nicht so, dass du dir da einen abkrepelst oder sowas. Es ist einfach schon gut, ja.
Du hattest deswegen, den A1 Mini, oder wie?
Nö, ich habe einen PE1S.
Ich habe den A1 Mini.
Genau.
Ach, du hast den, ja, okay.
Genau, also das ist schon cool, ja. Also da kann man nichts sagen, ja. Ich habe auch wieder letztens so wie ich Zeug gedruckt, das fällt da einfach aus dem Drucker raus, ohne dass du dir Gedanken machst. Nicht so, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass da irgendwie die Parameter richtig sind, sondern drückst auf Drucken und dann kommt das da aus dem Drucker rausgefallen.
Ja.
Das ist schon cool, ja. Auch quasi mit irgendwelchen, weiß nicht genau, bei diesen anderen Druckern war es immer so, ja, du musst gucken, dass irgendwie alles die richtige Referenzmaße hat und so, dass wenn das da rausfällt, dass das dann alles funktioniert. Ich habe mich damit überhaupt noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe noch nichts custom eingestellt für irgendein Filament, was ich habe oder sowas. Nur gesagt, ja, das sind die Einstellungen, die steht da auf der Seite drauf und das reicht.
Mhm.
Und ja, ist schon cool, ja. Deswegen ist es auch ein bisschen schade, was da gerade passiert, ja.
Ja.
Ja, das ist schon so. Deswegen, ich würde es jetzt, es ist noch nicht fertig, ja, also es ist quasi noch nicht das letzte Firmware-Update gewesen, was das jetzt mitgebracht hat, sondern Beta-Firmware, sie haben jetzt quasi schon mal Rückmeldung bekommen, wie die Leute das so finden und entsprechend sollte man da jetzt noch kurz, sollte man drauf schauen. Aber sobald es da was gibt, also sobald es quasi offiziell geworden ist oder ob da irgendwas passiert, melden wir uns nochmal.
Genau, und ansonsten könnt ihr natürlich auch dem Hersteller melden, dass er das nicht lustig findet.
Genau, könnt dem Hersteller melden, dass ihr das doof findet, was da passiert.
Ich meine, egal wie gut der Slicer jetzt von Bamboo ist, wenn man halt einen anderen verwenden will, dann soll man das auch machen können.
Ja.
Das muss schon so sein.
Ich denke auch. Ja, und ja, gut. Also das, die Richtung ist natürlich auch immer blöd, ja. Also quasi immer mehr geschlossen. Und am Ende läuft es ja nicht mehr auf NixOS, weil er irgendwie signierte, keine Ahnung, Slicer braucht oder so einen Scheiß, den du nicht nachpaketiert bekommst, weil die halt davon ausgehen, dass die libc immer in /userlib oder so liegt, ja. Also ein Quatsch. Das wäre halt schon blöd, ja. Da bin ich auch kein Fan von, ganz ehrlich. Deswegen schauen wir mal.
So, wo wir gerade schon dabei sind, rumzuschimpfen und zu sagen, gefällt uns nicht, passt auf. Wer hat dann noch was rumzuheulen?
Oh ja, also, jetzt geht's los.
Ja, jetzt geht's los. Jetzt genau. Du hast es mir auf dem Kongress schon erzählt, genau, und jetzt mal nochmal für alle.
Ja, ja. Das ist auch gut. Jetzt kann ich noch ein bisschen Aktuelleres dazu erzählen. Also fangen wir vorne an. Ich habe hier im Haus Boxen mit eingebaut, also so richtig schön ins Haus. Also in die abgehangene Decke und wo es sich anbot. Das ist sehr, sehr schön, so für Raumbeschallung. Das ist sehr schön zusammen mit den Hi-Fi Berries. Das ist ein Shield für den Raspberry Pi, weil man da Hi-Fi Berry OS zum Beispiel aufspielen kann. Und Hi-Fi Berry OS unterstützt voll AirPlay. Und dann kann man sich aktivieren, in welchen Räumen will ich denn das, was gerade von meinem Handy kommt, denn hören. Und dann kann man auch Multiroom-Audio damit abbilden und es ist sehr bequem. Und AirPlay, wenn man sowieso veräppelt ist, ist eine extrem bequeme Sache. Also das wie heißt es so schön in der Smart Home Bubble, der Woman Acceptance Faktor oder Wife Acceptance Faktor ist sehr hoch. Also prima runde Sache. Und diese Shields kosten zwar ein paar Euro. Ich erinnere mich an 60. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, was die aktuellen Kurse sind. Aber verglichen mit anderen Möglichkeiten, vernünftig klingende Audioausgabe auf die Boxen zu bekommen, war das akzeptabel. Man muss sich dann noch überlegen, ob man die Raspberry Pis wirklich dauerhaft laufen lässt, was ich tue, zugegebenermaßen, oder ob man da noch irgendwas vorschalten will, dass man der an- und abschaltet. Ja, das so zu dem Setup. Und jetzt hat sich da das Problem eingeschlichen, dass zu oft die Wiedergabe aussteigt und eine Pause macht. Und ich habe noch nicht so richtig ergründen können, warum, aber so nach 3 Minuten ist die jeweilige Note also wieder ansprechbar und spielt dann auch weiter. Die Musik, den Podcast, das Hörbuch, was auch immer.
Und dann aber durchgehend oder?
Und dann also läuft's. Genau, und dann läuft's.
Also einmal steigt's aus, aber danach funktioniert's. Ja, aber es ist trotzdem kein Zustand. Ja.
Und ich hatte im ersten Anlauf oder auch jetzt schon für relativ lange Zeit 3 Raspberry Pis mit einem Laptop-Netzteil befeuert. Ach so, das ist auch für die Stromversorgung. Man muss nicht über die 5 Volt vom Raspberry Pi gehen, sondern man kann dann bis zu 20 Volt, also ich glaube, es steht 12 bis 20 Volt an der Buchse dran, über das Shield befeuern, was dann sowohl eben den Amp Strom gibt als auch dem Raspberry Pi. Aber verglichen mit der Last, die über den Amp geht, ist halt das, was der Raspberry Pi braucht, völlig zu vernachlässigen. Wenn denn Musik läuft. Wenn natürlich im Leerlauf ist, was anderes, da braucht der Raspberry Pi die Last. Das ist schon richtig. Und dann hatte ich an einem Netzteil, an so einem ausrangierten HP-Laptop-Netzteil, 3 Raspberry Pis hängen. Und dann war so für mich das Naheliegendste, alles klar. Die Spitze, wenn ich dann eins von denen aktiviere, und das ist dann meistens oder am aktivsten ist auch tatsächlich das Shield, wo 4 Boxen dranhängen, also wo dann auch wirklich Leistung gezogen wird. Da habe ich gesagt, okay, das ist dann eine Spannungsspitze und das verkraftet er nicht. Und deswegen schaltet er dann mal kurz ab, solange bis sich irgendwas wieder abgekühlt hat und dann geht's wieder. Und ich habe halt nie wirklich die Möglichkeit bis jetzt gefunden zu monitoren, ob der Raspberry Pi sich wirklich zurücksetzt. Das müsste ich auch nochmal tun. Das ist, insofern ist da das Debugging ein bisschen unsauber, das sehe ich vollkommen ein. Also anstatt ein ordentliches Debugging zu machen, bin ich dann erstmal zur Tat geschritten und habe ein zweites Netzteil dran geklemmt. Also der Raspberry Pi mit den 4 Boxen, der hat jetzt ein eigenes Netzteil und an dem anderen Netzteil hängen immer noch 2 Raspberry Pis mit jeweils 2 Boxen. Und stellt sich raus, das war immer noch die Lösung des Problems. Ich habe diese Ausstiege. Genau. Sehr ärgerlich. Es gibt auch anstatt diesem HiFiBerry OS gibt es noch ein zweites System, das sind deutsche Entwickler aus Deutschland, die verkaufen, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, das ist ein bisschen blöd, die verkaufen dann auch so Open Source Support Lizenzen dafür. Und wenn man, ich weiß nicht genau, welches Feature haben will, dann bitten sie auch sehr dringend darum, dass man das doch bitte lösen möchte. Max2Play heißen die, genau. Oder Max2Play heißt die Lösung und doch max2play.com heißen die. Das Max2Play ist ein Betriebssystem, was genau dafür da ist, Multimedia-Inhalte über Raspberry Pis auszuspielen.
Okay.
Genau, das habe ich aber für den Anwendungsfall noch nicht benutzt, weil das läuft hier oben. Der Grund, warum ich das damals lizenziert habe, war, dass das in der Lage ist, die Ausgänge links und rechts von dem Shield als separate Ausgänge und vollständig separate Ausgänge zu schalten, was in dem Augenblick, wo man in einigen Räumen nur eine Box in der Decke hat, so wie das hier oben der Fall ist, sehr praktisch ist, weil so kann ein Raspberry Pi jetzt hier die Box Arbeitszimmer und die Box Badezimmer bespielen. Und deswegen war das Max2Play cool, aber ich hatte noch nicht die Möglichkeit auszuloten oder das mal gegeneinander zu halten, ob das sich damit fundamental anders verhält. So viel zur offenen Baustelle und zum Rumgeheule. Es funktioniert einfach nicht out of the box, so wie ich das gern hätte. Das ist doof. Und das falls jemand mit den HiFiBerry Shields was macht, wäre ich um Austausch sehr froh. Dann wird vielleicht die Debug-Zeit ein bisschen verkürzen.
Ich habe gerade mal auf der Webseite geguckt, also da gibt's ja echt alles Mögliche. Also egal, ob das XLR ist oder...
Das ist
also
richtig geil.
Auch schon gedacht, das ist schon ein bisschen cool,
ja,
was man da alles machen kann.
Die Möglichkeiten von dem Zeug sind echt cool, ja. Deswegen bin ich da auch drauf aufgesprungen. Das, ja, absolut.
Ja. Also ich habe auch sowas. Ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber ich benutze halt nicht dieses HiFiBerry OS, sondern ich habe selber was gebastelt.
Ja.
Das kann aber im Prinzip auch nur Webstreams abspielen. Also du hast halt, was du ja vermutlich möchtest, ist zum Beispiel das halt über AirPlay connecten.
Genau, was ich...
Das ist halt etwas, was ich, also ich habe halt kein AirPlay. Das ist halt kein Feature, was ich brauche und darum gibt's das halt nicht.
Ja, was auch zugegebenermaßen völlig, ich vernachlässige die Möglichkeiten von dem Ding völlig, indem wir 90% der Fälle einfach AirPlay machen, weil das HiFiBerry OS, es ist sehr schick. Ich glaube, die haben das mit irgendeinem populären, nicht Bose, sondern eine andere Marke mit Bang & Olufsen haben die das UX für diese Software gemacht. Und das sieht man der Lösung an. Dafür, dass das kostenlos und Open, ich vermute, es ist Open Source, bin ich da jetzt gerade nicht. Ja, MIT Open Source License steht drunter. Ja, genau. Dafür ist es ungewohnt schick. Also das ist so, ja, geht schon, wenn man einen richtigen Sponsor hat. Und was das eben bietet, neben dem AirPlay, ist DLNA, Open Home Radio, Rune, Snapcast, Spotify Connect und halt direkt über USB oder NAS angebundene MP3-Sammlungen kann man darüber abspielen. Also diese HiFiBerry Software ist für, wenn man Musik wiedergeben möchte, ist eigentlich sollte das wunschlos glücklich machen. Das ist schick.
Bis auf dieses eine Ding, dass es immer kaputt ist.
Ja, richtig, wer es aussetzt. Aber es kann ja auch nicht so wirklich ein fundamentales Problem sein, weil das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Es ist bestimmt irgendwie Hardware, es ist immer Hardware.
Ja, das ist tatsächlich bei den Amps, die ich benutze hier, wo man die Boxen dran anschließt. Da gab's in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich dazu beschäftigen, bis ich das letzte gekauft habe, zwei Updates für die Hardware-Revision. Und am besten funktionieren und am unkompliziertesten zum Einrichten, auch hier mit dem eben erwähnten Max2Play, ist immer noch die zweite Hardware-Revision. Die 3 und 4, ich weiß nicht so richtig, was sie da ausprobiert haben oder was da anders war, habe ich in der Tiefe auch nie reingeguckt. Das ist irgendwie shaky. Und die Revision 2, von denen habe ich zwei und dann habe ich eben einen 3er und einen 4er. Die Revision 2 funktioniert am besten. Also nur, falls noch jemand jetzt danach guckt. Und das Interessante ist, in den Online-Stores bei Max2Play und in anderen, es gibt auch immer mal wieder noch Zweier-Revisionen. Also nicht so, dass die Zweier abverkauft werden.
Sure.
Tja.
Okay, dann hast du der noch was Chat, dazu sagen? Oder sollen
der
wir
Chat fragt noch, ob man da Bluetooth-Audio streamen kann.
Ich glaube, diesen Use Case gibt es gerade nicht. Es gibt nur AirPlay und das reicht
so,
in dem Fall.
Das, der Punkt mit Bluetooth-Audio-Streamen ist bei mir, dass die Raspberry Pis halt sehr weit weghängen und Bluetooth da nicht unbedingt anwendbar ist. Du musst, meiner Meinung nach, muss man ja einen Bluetooth-Empfänger in dem Raum haben, in dem man streamen möchte. Dann geht das. Also man kann an Raspberry Pi dann einfach einen Bluetooth-Empfänger oder die neueren haben es ja auch onboard, glaube ich, hängen und dann kann man meines Wissens nach auch Bluetooth streamen.
Ja, aber du hast ja AirPlay, von daher ist dir egal.
Ja, ja.
Also, oder?
Mir ist das, genau, bei mir ist es jetzt egal, weil ich mache, und das läuft ja effektiv über WLAN und dann überwindet es auch Stockwerkgrenzen und WLAN und Kabel dann. Und die WLAN-Repeat, die Empfänger, die hängen relativ gut verteilt, ja.
Okay, dann zu FreeBSD-Ports.
FreeBSD-Ports. Ich habe ein halbes Jahr gewartet, bis mein Ding sie gemerged wurde. Und es ist schon traurig.
Aber du machst ja jetzt nichts mit FreeBSD, also alles kein Problem mehr.
Nix.
Ja, Probleme genau. Gefixt, weiter.
Musst einfach nicht mehr hier
FreeBSD.
Es ist auch einfach, ich war so enttäuscht, weil ich habe hier so eine Notification bekommen, dass hier einer der Ports, die ich maintaine, halt das neues Update gibt. Dann habe ich mal geschaut, was die Version ist, und da habe ich gedacht, das sieht irgendwie super alt aus. Das habe ich doch mal gemacht. Dann habe ich geschaut, dann habe ich tatsächlich auch lokal noch Patches rumliegen gehabt. Dann habe ich gesehen, ja, das habe ich irgendwie, ja, im Sommer letztes Jahr habe ich das wohl gemacht und diese Patches submitted in ihr komischen Bug-Tracker. Und es ist einfach ein halbes Jahr nichts passiert.
Und jetzt haben wir nichts BSD. Ja, so
schnell geht's. Und jetzt haben wir nichts BSD. Jetzt können wir vielleicht einfach nichts Packages machen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe auch immer noch einen nichts Package Merge Request offen. Wo nichts mehr passiert.
Muss man mal Bescheid sagen. Kann versuchen, die Leute anzuhauen. Ich weiß nicht genau, ob du viele BSD-Maintainer kennst, aber ich kenne mindestens zwei oder drei Nix-Maintainer, die ich anhauen kann.
Ja, ich kenne auch zwei, drei FreeBSD.
Ja, dann sollen die es machen, einfach punch die mal. Und dann sagt denen hier, ey Leute, was geht?
Ja, aber das ist fucking annoying, man. Kriegt euren Prozess in den Griff, wenn ich mir schon die Mühe mache.
Funny thing, der ist
Arbeitszeit, einfach da reinzustecken, um hier Pakete zu paketieren. Oder gib mir halt irgendwie, hier
die
kannst
Power,
du selber merchen, ist auch okay. Mhm. Ist auch okay. Also,
ja. In Nix Packages gibt es jetzt den Merchbot, den du sagen kannst, wenn du Maintainer vom Paket bist, dass er doch bitte das einfach merchen soll für dich. Das ist nice.
Aber ich glaube auch nur, wenn es ein Auto, oder? Nur wenn es so ein über das Update-Skript ein automatischer...
Nee, also wenn es quasi dein Paket beinhaltet.
Ist sicher?
Ich glaube schon, so habe ich es verstanden.
Ich dachte nämlich, da ist was gestanden von nur, wenn das halt so, wenn es gibt ja diesen Update-Bot,
ja.
Der einfach sagt so, ja, ich habe hier automatisch ein Update gemacht und ich glaube, aktuell
vielleicht
ist es
nur
für das.
Das kann sein, ja gut, aber wenn es jetzt quasi da jetzt in meinem Testlauf ist, dann geht es vielleicht für immer danach dann gleich.
Ja, also das, I guess das Problem ist halt, dass du, sonst kannst du halt dann ziemlich viel
arbitrary. Ja, du arbitrary kannst viel Shit machen, ja.
Dinge, also ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen, dass du dann, also das schwierig ist vermutlich zu sagen, so, du hast jetzt nicht aus Versehen auch noch einen anderen Port geupdatet.
Und ja, weil dann halt ja, einer doch, davon. Also, ja, ich würde ja gucken, welche File du geändert hast, aber trotzdem kannst du natürlich auch in die File einfach irgendwas Böses reinschreiben.
Ja, genau, ist so ein bisschen. Und dann muss es ja im Prinzip jemand reviewen und so.
Ja, genau.
Aber ja, also Next Packages gibt es auch tausende. Über 5000 Pakete, die Merge Requests, die offen sind.
Ja.
Über 6000. 6417 aktuell. Und das ist schon crazy.
Ja.
Da muss schon irgendwie, also das muss man irgendwie schon einen besseren Prozess finden. Und ja, vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn Maintainer die Pakete, die sie maintainen, und wenn es nur ein Update ist, das irgendwie selber einfach direkt mergen können. Das, ja, mal schauen. Genau, dann, ich habe ja dieses neue NAS.
Ah.
Und das hat ein IPMI. Da habe ich ein bisschen rumgespielt, da habe ich ein Passwort gesetzt. Das ist ganz gut.
Immer gut, wenn du sowas.
Passwort setzen ist IPMI gut,
ja.
Schon hat.
Macht das
also
gut.
Ist ja jetzt auch nicht Standard, also.
Ja.
Gibt ja nicht.
Obwohl,
jedes.
Es gibt auch
diese CPUs mit Intel vPro, die haben das auch für den, auch dabei. Ist schon cool. Hatte ich aber schon mal gesagt irgendwann.
Ja, haben wir auch schon mal drüber geredet.
Ja, erzähl mal weiter.
Dieses IPMI an sich auch ganz okay. Kann man halt so IPMI-Dinge machen und braucht kein Java und so.
Also, yeah. Oh ja, die Dinger waren früher immer die Hölle.
Genau.
Das ist echt krass.
Also, so meine Erwartungen sind auch tief.
Bei Hetzner, kriegst du bei Hetzner immer noch, wenn du so einen echten Host
diese
hast,
Lara.
Java, Java Shit Ding.
Ja.
Ich glaube schon, oder? Das hat sich nicht geändert.
Ich glaube, nee, ich glaube, mittlerweile ist er auch HTML5.
Oh, aber ja. Schade, das war immer echt so voll. Dann überlegst du dir wirklich, brauche ich das gerade, ja? Will ich dieses Java-Software bei mir starten, damit ich irgendwie auf den Computer gucken kann?
Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gebraucht. Aber
ich stelle mir so vor, wie dann so die Praktikant kriegt dann die Nachricht so, komm, fahr mal mit dieser komischen Boxerwelle zu diesem Ding und steck das da an. Du wirst diese Person gewesen, die das ausgelöst hat, dass ein armer Prakti jetzt durch das Rechenzentrum fahren muss mit dieser Java-Shitbox, um die an der Computer anzustecken. Tja. Könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr einer von diesen Leuten wart, die diese Java-Box an diese Computer angesteckt haben. Mich ja schon interessieren.
Java-Box-Schubser.
Ja.
Jobbezeichnung. Ja. Was wollte ich sagen? Ach so, diese dummen Ficker. Oh ja. Wollte ich sagen.
Ja,
also, man kann und man will ja diesem IPMI vielleicht auch so ein Passwort setzen, dass nicht jeder.
Das stimmt, wäre schon praktisch. Also,
dass sich nicht jeder einloggen kann. Also war irgendwie, glaube ich, schon ein Struggle. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz, aber war, glaube ich, schon ein Struggle herauszufinden, wie du dich initial überhaupt da anmeldest, das erste Mal. Und dann willst du ja so ein Passwort setzen. Das ist so ein Passwort und dann hast du vielleicht so ein langes Passwort. Vielleicht so ein Passwort, das mehr als 16 Zeichen hat.
Nee.
Dann setzt du
das. Nee, gibt's nicht. Niemand hat mehr als 16 Zeichen in seinem Passwort.
Das sagt es, okay. Genau.
Es geht
kein
bei
Problem.
Mir auf Arbeit auch nicht mehr als so viele Zeit. Das geht nicht.
Genau, glaub, dann wird es nämlich entweder, also du weißt auch nicht, was passiert.
Ja, aber das ist ja okay.
Nee, ist nicht okay.
Okay. Lass mich ausreden. Ist ja okay,
but wait,
wenn ich
more.
Da mehr 16 Zeichen eingebe und das System sagt mir dann so, du kannst aber nur 16. Yeah. Ist scheiße.
Okay, wissen aber da hättest alle. Du Verständnis. Ja,
aber,
okay.
Nee, habe ich kein Verständnis für, aber sehe ich ein.
Also, trotzdem kacke.
Kann ich mir vorstellen.
Kannst
kann
du
ich,
dich
kann
mit
ich
arrangieren vielleicht. Ja.
Genau, kann ich mich mit arrangieren. Genau, das glaube ich, ja, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Kann ich mich damit arrangieren? Gebe ich da mehr als 16 Zeichen ein? Versuche ich mich einzuloggen? Sag das Ding einfach, nö. Das ist falsch.
Passwort ist
stell
falsch.
Stell dich raus.
Ist
auch beim
cut bei 16.
Cut ist beim 16.
Ah,
beim Einloggen cut ist es nicht bei 16, weil warum auch? Du kannst da halt ein Passwort länger eingeben als 16 Characters und dann geht es nicht. Aber was du dann machen kannst, du kannst die ersten 16 Character deines Passworts eingeben und dann kannst du dich einloggen.
Ja, läuft.
Hä?
Immerhin.
Ja, ich hatte das auch schon ein paar Mal bei irgendwelchen Webseiten, wo du dann so ein Passwort reinschreibst und dann versuchst du jemand einzuloggen und sagst, das geht nicht.
Dann, nee, aber also.
Das ist krass, ja. Ich kenne das.
Haben die Lack gesoffen oder so? Also,
ich fühle dich,
also,
Mann.
Und das ist halt irgendwie so ein IPMI und das ist irgendwie auch schon auf diesem Board. Also ich kann dieses ASRock-Zeug, ich kann es nicht empfehlen. Also ich werde es vermutlich nie wieder kaufen, weil es ist das zweite Board, das eine war ja kaputt, dann habe ich zurückgeschickt, bla bla bla. Das zweite Board ist auch schon wieder Zeug kaputt. Es kann nicht sein. Und Software ist auch scheiße. Ah, was für ein Scheiß.
Mhm.
Naja, jetzt funktioniert es. Wird die Kiste jetzt einfach nicht mehr anfassen und
genau, nicht mehr anfassen.
Die wird jetzt die nächsten 15 Jahre so laufen und dann
wird sie
kaufen mir was Neues.
Okay, guter Plan.
Ja, das ist der Plan jetzt. Vielleicht eher so 5 Jahre. Weil, jetzt läuft, also wenn ich jetzt nichts mehr anfasse an der Hardware, dann wird es vermutlich jetzt auch einfach die nächsten 15 Jahre laufen.
Ja, man muss schon immer irgendwas an diesen Computern machen, ist immer das Gleiche.
Ja, ja. Und bis dann haben wir gesagt, hier NVMe, dann werde ich das durch so ein NVMe-NAS ersetzen und dann
sind damit glücklich. Ja. Ich warte ja auch noch auf die Plattform, die super billig ist und trotzdem 4 NVMe-Slots hat. Das gibt's ja, auch noch nicht so richtig. Es gibt immer mehr jetzt schon, aber so.
Aber quasi, es kommt.
Genau. Ich warte einfach nur noch auf die richtige. Es gibt schon ein paar.
Genau.
Aber die richtige ist noch nicht da. Bis wenn die da ist, dann kaufe ich mir die und dann drücke ich wieder die ganzen NVMe-Karten rein und fertig.
Genau, das werde ich dann auch machen. Und ich hoffe jetzt, dass das erst in 5 Jahren ist, weil sonst habe ich super viel Geld.
Nee, du kannst
dich
ja dafür entscheiden einfach für 5 Jahre. Das ist ja relativ easy.
Ja, ja.
Du entscheidest dich einfach, dann die Hardware zu kaufen oder danach erst danach zu gucken. Man muss sich ja damit immer auseinandersetzen und dann so vergleichen
also,
und so.
Also nur schon deswegen wird es vermutlich 5 Jahre dauern, weil vorher habe ich gar keine Lust mehr.
ich verstehe dich
total. Mich da mit diesem Scheiß auseinanderzusetzen. Ja. Also es ist schon immer lustig und macht auch immer, also eigentlich ist es ja schon auch geil, so Hardware zusammenzubauen und so. Muss ich sagen, macht schon irgendwie Spaß, aber nur wenn es funktioniert am Ende. Also ich bin super bereit, so einen Nachmittag lang irgendwie das Zeug zusammenzusuchen und zu bestellen und bla bla und dann irgendwie nochmal einen Nachmittag das alles zusammenzubauen. Ich bin super nicht bereit, dann irgendwie 3-mal Hardware zurückzuschicken, um irgendwelche Dinge gefixt zu bekommen und da habe ich keine Lust.
Verständlich. So.
Tja, Software reift beim Kunden. Hardware auch.
Ja, es scheint so. Dann, genau, zu Software. Hier, Markus hat ja mal dieses DDNS-Topic wieder aufgebracht und da habe ich auch so einen neuen DDNS-Provider gebracht und da bin ich zu diesem dünn V6-Dingsi gegangen und es hat ganz gut funktioniert für ungefähr so ein Jahr und jetzt funktioniert es einfach nicht mehr. Keine Ahnung warum. Ist einfach kaputt.
Das ist nicht so gut. Okay, und mal nachgefragt, irgendwas schon probiert? Nee.
Das Support-Forum ist kaputt. Es sieht einfach so aus, als wäre das nicht mehr maintained.
Okay. Ja, also da gab es halt keine FT zu, wo die jetzt so ein graceful Shutdown machen. Sie haben es einfach runtergemacht.
Ja, also was es sagt, please reconfirm your email address to keep your account. Aber steht halt nicht wie. Und ich habe nicht herausgefunden, wie. Und dann gibt es so ein Community-Tab, ne? Da wäre dann so ein Forum dahinter, aber da ist das SSL-Zertifikat kaputt oder so. Da kommst du halt nicht mehr drauf.
Wohnst du in Bremen, zufälligerweise?
Nein. Gerade. Zufälligerweise
kommst du schnell
nicht
nach Bremen?
Nein.
Dann würdest du zufälligerweise ich würde dir sonst vorschlagen, dass du zur Fahrenheitstraße 15 nach Bremen gehst und den einmal kurz auf den Tisch kackst.
Ja. Die gute News an diesem Ding ist, ich habe das Problem ist, warum ich da einen neuen DynDNS gebraucht habe, ist, weil das DynDNS-Plugin in OpenSense nicht mehr mit meinem Domain-Registrar direkt zusammenspielen wollte, weil die da switchen mussten zu was Neuem, anderem, weil die da das eine Plugin mit dem anderen Plugin ersetzt haben und dann konnte das nicht mehr, weil mein Domain-Registrar da ein bisschen eine komische API hat. Aber stellt sich raus, also soweit ich das jetzt gesehen habe, kann ich, glaube ich, das wieder benutzen, weil die jetzt im letzten Jahr da auch ein paar Dinge gefixt haben und ich jetzt da einfach wieder eine URL eingeben kann und das irgendwie dann das Richtige macht. Weil ich kann da irgendwie eine URL über HTTPS mit Username, Passwort und dann kann ich da einfach sagen, hey, update mal diesen Host.
Also kriegst du es jetzt wieder hin, darüber.
Und ich glaube, ich habe jetzt das mal so eingerichtet und ich glaube, soweit ich das in den Logs gesehen habe, funktioniert das.
Ja.
Dass ich jetzt auch nicht mehr dieses den V6-Zeug benutzen muss.
Ich kann einfach feste IP-Adressen empfehlen.
Problem gelöst. Das Problem ist, es ist einfach ein bisschen teuer.
Ja, da
ist einfach nochmal so 15 Euro pro Monat für,
Überleg mal, wie viel Schmerz du jetzt mit diesem DynDNS-Shit hattest.
Ja, vielleicht eine Stunde.
Okay, nur eine Stunde, aber jetzt mindestens noch mal eine Viertelstunde, die du hier verbraucht hast.
Ja, aber das hier ist ja...
Das ist Freizeit, ist okay.
Das ist Freizeit, das ist ja nicht... Das ist ja,
nee,
nicht.
Ja, aber weißt du, bei einer Stunde, die du mit 100, ja, vielleicht bei euch ja sogar noch 130 Euro die Stunde ansetzt, kannst du dir das auch für 15 Euro ein Jahr lang leisten.
Das Ding ist halt, Ingo, du kriegst dieses Geld nicht ausbezahlt, was du in deiner Freizeit...
Ich weiß.
...deine Zeit verbrauchst. Klar. Ja.
Ja,
das ist schon so. Ja, man kann das immer also sich richtig rechnen, ja, aber.
Ja, also ich sag mal so, wenn das so 15 Euro im Jahr wären, da würde ich nicht lange überlegen, da würde ich mir das einfach klicken. Das ist schon so. Aber im Monat finde ich schon, da ist mir schon ein bisschen zu viel Geld für, ja, weil,
Das ist auch okay.
Funktioniert ja eigentlich schon.
Ja.
Also es ist ja eigentlich dann auch mal zwei, weil ich brauche ja dann das an zwei Orten und so.
Klar.
Und dann sind wir schon irgendwie bei 30 Euro. Und dann ist schon so, naja.
I see.
Ja. Aber ja, also ja.
Okay, aber du hast eine Lösung, die wahrscheinlich funktioniert und das, kannst ja, ja dann nochmal drüber berichten.
Werd wieder rumheulen, wenn es kaputt ist.
Sonst macht es.
So, 3D-Drucker.
Jo.
Genau.
Pfropfen.
Mm. Aber wir sind noch nicht bei der eigentlichen News.
Wir sind noch nicht bei der Kategorie, sondern beim Rumheulen. Genau. Und ich muss jetzt halt einfach rumheulen, dass einer meiner Drucke schief gelaufen ist und ich auch einfach zu gutgläubig gedacht habe, der Druck läuft, kein Problem. Und dann einfach erst nach 6 Stunden wieder am Drucker vorbeigekommen bin. Mm. Und der hat leider hatten sich offensichtlich Dinge vom Druckbett gelöst. Dann hat er die durch die Gegend geschoben und teilweise sind die wieder am Extruder angehaftet und das, was er noch weiter extrudet hat, hat sich dann so schön um den Extruder drumgelegt, was jetzt zur Folge hat, dass ich einen wunderbaren Pfropfen am Hotend-Extruder Bauteil habe. Ja, und dann war es natürlich, der Drucker hat irgendwann abgeschaltet, weil er gesagt hat, ja, ich kriege hier ganz komische Werte von meinem Hotend, das mit der Temperatur, ich mache mal lieber aus, bevor hier irgendwas anfängt zu brennen. Finde ich ja schon mal sehr sympathisch, super. Aber leider ist dann natürlich das Filament auch hart geworden und jetzt habe ich da so ein richtig schön ausgehärtetes PLA-Dingen an meinem Extruder hängen, weil es ein bisschen aussieht, als wenn es einem Alien-Film entsprungen wäre. Mir fehlt gerade die Zeit, mich damit zu beschäftigen, das wieder sauber zu kriegen.
Und Heißluft
blockiert mich halt in weiteren Druckvorgängen. Es ist voll nervig.
Ja. Kannst du nicht einfach den Extruder manuell ansteuern?
Ich glaube, das reicht nicht, Mann. Das ist ja so ein riesen Shit-Teil, was da unten drunter ist. Du brauchst da quasi einen Heißluftföhn und dann musst du es quasi hochhalten und warten, bis das dann einfach von sich selber runtertropft, ohne dass du was anderes dabei kaputt machst. Und dann musst du ihn sauber machen. Und das ist ja auch noch so ein Ding, ja, du darfst ja garantiert jetzt dein komplettes Hotend, ist ja auch ein Arsch. Also das ist ja da komplett verschmockt und so und verbrannt. Das Problem ist quasi, es fängt dann ja an, innen drin zu verkrusten. Also ich habe das auch alles schon durchgespielt mit dem Drucker davor, weil daher kenne ich das ja. Ja. Das ist richtig scheiße, das ist richtig, richtig kacke und es macht über keinen Spaß. Was willst du sagen?
Shit. Bei mir hat es immer gereicht, wenn ich dann einfach den Extruder dann...
Nee, aber hast du das Bild angeguckt, Mann?
Nee,
aber gucken wir das Bild an. Und dann
ich habe euch in die Shownotes verlinkt, liebe Hörer. Es gibt ein Bild dazu.
Ja, also
hier für den Chat, ich hau's auch
da muss dein Extruder schon...
Für den Chat.
Ja. Okay, vielleicht. Ja, also fairerweise... Man sollte vielleicht gelegentlich vorbeischauen.
Ja, und jetzt,
6 Stunden
aber
später.
Trotzdem, also... Trotzdem Shit, ja.
Ja, also ich meine, es cursed, aber...
cursed, Mann.
Ja. Gebt Acht auf eure Drucker. Legt so eine Kamera daneben und guckt ab und zu mal drauf.
Schaut
weil das
mal
war in meinem... Ich räume meine Infrastruktur auf, habe ich dann leider den Raspberry Pi mit Octopi, weil der Octopi, ich habe den nicht mehr zum Drucken benutzt, der lief nur wegen der Kamera dran und dann habe ich ihn halt abgeschaltet und mir gedacht, ja, brauchst du halt gerade nicht. Und
Well, it turns
da
out,
war es dann einmal, wo ich es wirklich gebraucht hätte, sonst, naja.
Gut. Den kannst du auch in Home Assistant einbinden und dir das dann immer gleich anzeigen lassen.
Ja, richtig. Ich habe mir so ESP32 Cams besorgt. Mal gucken, wann ich dazu komme, die aufzusetzen.
Oh,
aber sie sollten zumindest deutlich energieeffizienter sein.
Das sagt mal Bescheid, weil damit würde ich meinen Wasserzähler gerne ablesen. Da habe ich auch ein Projekt gesehen.
Ja.
Ja. Also die Dinger lassen sich relativ gut bespielen. Sind auf jeden Fall relativ stabile Plattformen.
Könnt ihr mal sagen, wo ihr die gekauft habt, dass da irgendwas Fehlenswertes gibt. Oder muss man sie auch aus China
AZ
einfach...
AZ-Delivery in so einem Tagesangebot.
Wow, echtes sind die Dings, ja. Nee, einfach von Adi. Irgendwas, die sind alle ungefähr gleich.
Gut, schau ich mal. Das ist so das nächste größere Projekt. Mhm. Okay, dann kommen wir zu 3D-Drucker der Woche.
Ist 3D-Drucker oder 3D-Druck, Ingo?
3D-Druck, ja, mein Gott.
Jede Woche neuer Drucker.
Nein, das Computer ist wichtig, Mann. Das ist voll wichtig.
Das ist auch völlig egal. 3D-Druck oder Drucker der Woche.
So kannst du es auch nicht sagen, das versteht er auch nicht.
Doch, nein, ich bin der 3D-Drucker und ich drucke diese Woche.
Okay, alles klar, ich werde es mit so in die AI geben, dass das okay ist, was du gesagt hast.
Ja. Was hast du denn gedruckt als 3D-Drucker?
Der hat angefangen, ich habe angefangen. Genau, und zwar, weil es so gut rausgekommen ist. Und zwar so ein Kartenfächer, Halter, so ein Kartenhaltergerät.
Okay.
Genau. Und zwar für meinen Großen, der jetzt quasi die Karten, wenn das zu viele sind bei Mau Mau oder so, nachdem man dann so viele ziehen musste.
Nachdem ich nicht Poker, mehr bei Strip Poker.
Genau, bei Strip Poker, genau. Genau. Das ist ganz cool, ist richtig gut rausgekommen und ich habe das in so fluoreszierenden oder quasi in leuchtenden PLA gedruckt und das ist komplett verrückt. Also ich habe nicht gewusst, wie gut das Zeug ist, wenn man davon viel druckt. Aber dieses Ding hat quasi die komplette Nacht durchgeleuchtet. Also das war schon richtig krass. Ja. Also ich habe sonst immer nur so kleine Sachen damit gedruckt, aber das Ding, ist, das hat die komplette Nacht geleuchtet. Das war Hammer. Und cool. Deswegen eigentlich, ja, es sieht schon richtig gut aus und es funktioniert gut und es ist richtig, richtig stabil. Und ist auch quasi auf dem Sofa gehalten, stehend. Das war eine gute Sache. So, genau, das war meins.
Okay. Dann Leaf Armor, 11 Leaf Armor.
Ja.
Achso, Elven, oder?
Elven Leaf Elven? Armor, genau. Elven? Und zwar, das ist ein In-Place-Druck für so einen flexiblen Schuppenpanzer. Und das ist total cool. Das hat Spaß gemacht zu drucken und vor allem auch zu sehen, wie gut es rauskommt. Und es wird für ein Karnevalskostüm benutzt. Das,
wie viel hast du denn von gedruckt? Eine komplette Fläche voll oder noch mehr? Wie viele Flächen hast du
davon gedruckt? Zweimal eine komplette Fläche. Zweimal da sind Dateien dabei in 20x20. Davon habe ich zwei gedruckt.
Wow. Krass. Wie lange hat er da gedruckt?
Zwei Tage jeweils.
Zwei Tage. Krass. Ja gut, aber ist ja schon die komplette Fläche auch, muss man auch sehen. Ja. Schon cool.
Ja.
Kam es gut raus?
Also ich habe noch, es gibt auch irgendwo für so ein, genau, es kam gut raus, ja. Es gibt für diese Fabrics, Dragon Scale Fabric, irgendwo gibt es auch noch einen Generator. Da hätte ich es tatsächlich noch auf die 30x30, die der S1 Plus, den ich da ja habe, als Bauraum hat, skalieren können, aber wurde nicht verlangt. Also mit den 20x20 konnte man das gut machen, was da als Kostüm gemacht werden sollte. Und dann haben wir es dabei belassen. Ich habe es nicht aufs Maximale getrieben.
Ja, schon cool. Und es macht wirklich so richtig schön wobblig, so wie das.
Es ist so richtig schön wobblig. Ich habe es dann noch mit einem Effektfilament gedruckt mit so einem blau-grünen. Dann schimmert es jetzt auch total cool. Also das ist noch, der Farbeffekt dabei ist dann auch noch, ja.
Sehr, sehr cool, ja. Hast du da eins von den Bildern drin oder hast du nicht gereviewt?
Ich habe noch nicht, genau, muss ich mal hochladen, das stimmt.
Aber wir haben schon ein paar Leute mit Effektfilament gedruckt, also sieht schon cool aus. Ja, nice. Okay. So, ich habe noch ein Ding und zwar was relativ einfaches und zwar ich habe ja mein Filament in so Sammlerboxen drin und da gibt es Clips verschiedenster Arten von und ich habe mich für final, nachdem ich keine Ahnung wie viele Dinge davon gedruckt habe, habe ich mich für den entschieden, alle anderen zu machen, also das ist dann nochmal irgendwie 30 Mal oder 40 Mal gedruckt und das ist ein Clip, den versiehst du mit Kleber und klebst du dann quasi direkt unter dieses Ding dran und dann verlierst du ihn nie wieder, weil du ihn nicht abmachst, sondern der bleibt immer noch dran hängen. Hammer nice. Beste Sache wirklich.
Aber auf und zu machen geht schon normal.
Ja, auf und zu machen, genau. Also du machst ihn auf und trotzdem bleibt er unten dran. Also der bleibt da unten dran hängen quasi, weil der so eine kleine Scharnier hat. Ist richtig, richtig cool. Und da, wie gesagt, bin ich großer Fan von. Das ist ein cooles Design. Ist auch so ein Print-and-Place-Ding und ist gut rausgekommen, hat funktioniert. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall.
Schick.
Und der macht die auf jeden Fall richtig dick zu, die Filamentboxen.
Ja. Ich habe fürs Kind was gedruckt. Die Kinder fangen an, alle Marvel-Filme zu gucken. Irgendwann kann ich dann auch wieder einsteigen.
Wie viele Marvel-Filme gibt es denn? Auf eine Million oder so?
Es gibt, ja. Naja, deswegen ist man eine Weile beschäftigt. Jedenfalls eins der ersten Sachen, die sie irgendwie geguckt haben, war hier mit Groot und Co. Wie heißt es?
Universe.
Die
Masters of the Universe? Nee, wie heißt es? Avengers of the Universe oder so? Wie heißt das? Challenge?
Nicht. Avengers haben sie auch schon geguckt, obwohl sie irgendwie, ich habe gesagt, ihr müsst mit Iron Man und mit Captain America anfangen, sonst macht das ja irgendwie keinen Sinn. Aber sie haben tatsächlich mit Guardians of the Galaxy angefangen.
Ja, Guardians of the Galaxy.
Genau, und dann irgendwie Guardians of the Galaxy 1, 2, 3 irgendwie erstmal geguckt. Jedenfalls, weil Baby Groot so süß ist. Und ich habe halt jetzt einen Baby Groot gedruckt und fand den lustig, der so einen Mittelfinger zeigt. Kann man auch irgendwie was irgendwo, ja, ist,
Because fuck you, that's why.
Fand ich einfach. Genau. Einfach, war einfach lustig, den zu nehmen. Man kann auch irgendwie was einpflanzen, haben wir jetzt nicht gemacht. Kind hat festgestellt, da passen auch super 2-Euro-Münzen rein. Also falls ihr irgendwie 2-Euro-Münzen sammeln wollt oder auch einfach nichts oben reintun und einfach nur, weil er den Stinkefinger zeigt, fand ich lustig. Okay. Das habe ich die Woche gedruckt.
Schön.
Gut, dann kommen wir zu Lesefu. Ah, wir kommen noch durch langsam.
Das sind wir fast Lawrence. Geschafft. Genau. Okay, mein erster Lesefu, den habe ich schon ein bisschen länger jetzt rumgezogen. Vor Weihnachten war das noch. Und zwar My Favorite Color is Chuck Norris Red. Das ist ein Artikel über, wie quirky denn CSS immer noch ist, ja, und was es da quasi für Corner Cases gibt und was für so Backwards Compatibility alles getan wird. Und ja, also die Grundidee ist es, dass du quasi in Font Color kannst du alles Mögliche reinschreiben und am Ende kommt deine Farbe raus. Das war die Zusammenfassung. Und zum Beispiel, wenn du Chuck Norris reinschreibst, dann ist es ein Rot. Was sehr cool ist. Und es gibt da hier, die Person hat quasi noch so ein paar schöne Beispiele gemacht, zum Beispiel Input Value Crab, dann ist es so ein bräunlicher Ton, ja. Ninja Turtle ist grün, zurecht. Watermelon ist rot, Mystique ist blau. Oh, das ist schon sehr cool. Hat noch ein paar andere Sachen von Farben.
Also ich meine, dass Ninja Turtle grün ist, das passt ja auch irgendwie
ja,
alles.
Ja, deswegen hat er die auch rausgesucht. Auch diese Crab-Farbe, die ist schon sehr gut, also die passt schon sehr gut.
Ja.
Oder Burning ist dann einfach so ein Rot. Und genau, er beschreibt, warum
aber
das so ist,
cool.
Wo das quasi herkommt, wie sich die Farben zusammensetzen und was es dann für witzige Farben auch noch gibt. Genau.
Okay, coole Geschichte.
Ja, ist sehr witzig auf jeden Fall. Also ihr könnt in Colors alles reinschreiben. Das ist auch, denke ich, so ein Finding. Und dann wird es ein bisschen normalisiert und am Ende kommt da irgendwas raus. Ja.
Okay, was hast du noch?
Genau, und zwar, das ist
der Einzige,
Video.
Der liest hier.
Nee, ich kann auch nicht lesen. Ich habe nur ein Video
hier.
Ach so,
ein Video.
Ach, Video, genau. Und zwar von Oversimplified, The Second Punic War Part 3. Ein Jahr später, nachdem er gesagt hat, ja, es dauert nicht ein Jahr, kommt der dritte Teil von den Videos von ihm zum Second Punic War, also quasi ein History-Video raus mit so lustigen Stick-Figures und sehr, sehr unterhaltsam und sehr sehenswert. Oversimplified gut, der hat irgendwie einige Videos, die alle sehr gut sind, kann man sich alle anschauen, es wird qualitativ einfach nur besser über die Jahre. Sehr, sehr.
Genau, möchte ich sagen, habe ich auch gelesen.
Sehr gut.
Ja, sehr, sehr schön. Okay, dann kommen wir zur letzten Kategorie, das sind die Picks.
Endlich.
Markus.
Genau, ich fange an und zwar, wer Business-Software mit Java baut, ist irgendwie früher oder später schon mal auf Camunda gestoßen. Camunda ist eine BPMN-Engine, also Prozess-Engine, und ist über viele Jahre hinweg als Open-Source-Software gut gediehen. Und zunehmend hat Camunda aber dann gemerkt, dass sie da eigentlich doch lieber so ein Open-Source-Core haben wollen und immer mehr dann Closed-Source oder Lizenzen haben wollen. Dann gab es irgendwann die Community-Edition und mit Camunda 7 konnte man das Ganze noch gut in Java-Applikationen integrieren. Und diese Camunda 7 Community-Edition wurde für Oktober 25 abgekündigt. Danach wird es keinen Support und keine Weiterentwicklung mehr geben und die Community Edition soll kein Maintenance mehr erfahren.
Warum ist es nicht Tote der
Woche? Deshalb haben sich, ja genau, man hätte es mit in den Toten richtigerweise, ja. Genau, deswegen haben sich ein paar schlaue Menschen gefunden, die begeistert in dem Themenbereich unterwegs sind, sind auch in der Java Community ziemlich bekannte Namen und haben Operaton, ja, je nachdem, wie man es so tun möchte, aus der Taufe gehoben. Und die sind alle professionell in der Prozessentwicklung und Beratung tätig, bringen also das Know-how mit und haben damit ein Projekt gestartet, dem ich persönlich sehr viel Erfolg wünsche, weil das braucht die Open Source Community in meinen Augen sehr dringend, dass so Basis Komponenten für Software, dass die als Open Source zur Verfügung stehen. Ja.
Okay.
Genau. Und wenn ihr Spaß dran habt, wenn ihr damit irgendwie in Kontakt seid mit Anwendungsfällen, wo Prozesse drin abgebildet werden sollen, dann lohnt es sich sicherlich mal nachzuschauen, in welchem Zustand Operaton ist und ob man es vorantreiben will oder ob man es schon benutzen kann vielleicht auch. da bin ich eben gerade nicht tief drin, in welchem Zustand es wirklich ist. Dass ich sehe, dass da viel passiert in dem Umfeld. Aber was wirklich da ist und in welchen, ob man es schon als Ersatz, weil es ist ja ein Fork von Camunda 7, also es wird schon eine Menge da sein, ob man es schon als Ersatz dafür nehmen sollte, wahrscheinlich, so wie ich die Köpfe dahinter einschätze, aber schaut's euch selber an. Ich selber habe noch keine Hands-on-Erfahrung mit dem Projekt.
Okay, dann hast du uns noch was mitgebracht. Ein Starlink-Konkurrent.
Genau, und zwar ist der Urheber oder der Business Angel hinter Starlink, ja, der bekommt ja nicht so gute Presse zurzeit. Und umso wichtiger, wer ist das?
Der diese komischen Handbewegungen macht zu hoch.
Ja, der römische Grüße oder Herzenwürfe, Herzchenwürfe macht.
Okay, der Typ. Okay, alles klar. Business Angel für diese Person, also jetzt. Weiß ich nicht.
So, und da habe ich mit sehr viel Wohlwollen diesen Artikel in The Verge gesehen, schon, der ist schon von Mitte Dezember, ist also schon ein paar Tage älter, dass die EU einen Vertrag unterschrieben hat, der IRIS-2 oder IRIS zum Quadrat Satelliten in Informationen bringen will, die eben das Gleiche leisten oder was Ähnliches leisten wie heute Starlink. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Also vorhin hatten wir es ja auch schon kurz von der Eigenverantwortung oder der Eigenständigkeit der EU oder Unabhängigkeit von anderen Großmächten. Und dass die ESA hat das auch announced.
Deutsche Telekom und Airbus. Okay.
Tja, mit dabei. Und das Gute daran war auch, dass sie es nicht so machen wie SpaceX. Also sie machen nicht diese Low-Earth-Satellites, die ständig vom Himmel fallen und die Leute, die Sterne beobachten, verärgern, weil sie den ganzen Himmel verpesten, sondern sie setzen auf einen anderen Mechanismus, den ich nicht mehr präsent habe, zu weniger Verlust, der Hardware-Verlust führt, zum einen, und zum anderen auch zu weniger Clutter da oben in der Umlaufbahn.
Sind aber immerhin trotzdem noch mal was?
Knapp 300 Satelliten.
Knapp 300 extra Satelliten.
Genau, 300 aber, ja. Verglichen zu diesen 7000, die SpaceX da oben hat.
Ich meine, ist besser, aber sind immer noch viele. Aber ja, also ich meine, ja, warum nicht?
Jo, genau. Okay. Das zu den Satelliten. Also, wenn ihr Starlink nutzt, schaut mal, ab wann man vielleicht mit IRIS-2 was machen kann. Und das ist natürlich auch, die müssen irgendwie konkurrenzfähige Preise hinbekommen, damit es interessant wird und wirklich eine Alternative darstellt.
Das stimmt wohl, ja. Okay.
So noch. Und mit Telekom und Airbus ist halt die Frage, ob das überhaupt für einen Privatnutzer so nutzbar wird wie Spacelink.
Ja, provide secure Starlink connectivity to governmental users. As well as private companies. Naja, schauen wir mal.
SES, also das sind ja auch die schon Eutelsat, das sind ja auch schon die ewig lange Satelliten da oben betreiben, schon seit mehreren Dekaden. Von dem her, die wissen schon, was sie tun. Okay, dann, was haben wir noch? Irgendwas mit UEFI?
UEFI, Leute lieben UEFI. Das stimmt. Das ist ja wie so ein kleiner Computer. Und da kann man zum Beispiel, wir erinnern uns an Nyan-Cat.
Ja,
das ist auch schon lange her.
Kann man wohl in UEFI laufen lassen.
Ist es älter als diese Mikrodisc-CDs, oder wie die heißen?
Nein.
Nicht älter.
Nee, aber so
aber ähnlich. Auch alt, ja.
Ja. Okay, wie lange
ich
ist
hätte 2008 oder irgendwas gesagt.
2011.
Elf? Okay, na, siehst du.
Ja, kommt ungefähr hin.
14 Jahre.
Genau, das kannst du jetzt in deinem UEFI laufen lassen.
Ja, ein bisschen älter ist noch Manic Mansion und weiß nicht, wann Day of the Tentacle rauskam, aber auf jeden Fall hat jemand ein Fangame dazu gemacht. Ich hab's noch nicht gespielt, ist mir irgendwie über die Füße gelaufen, gibt's auch für Linux. Ich hab's, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber ja.
Es ist einfach Day of the Tentacle nur nochmal frisch gemacht, oder?
Nee. Es ist ein Prolog dazu, also es ist eine kleine Vorgeschichte,
wie sie dazu gekommen sind, das zu machen.
Ja, kannst du, glaube ich, in ein paar Minuten durchspielen.
Ah,
aber es sind dieselben Figuren, nochmal eine Geschichte mit dieser Zeitmaschine, Klo, irgendwas. ganz, wohl ganz lustig gemacht. Ja, einfach mal, wer Day of the Tentacle, Manic Mansion mag oder allgemein Adventure Games, für den ist das bestimmt was. Kleines Fangame ist in ein paar Minuten durchzuspielen.
2018.
Ja, Lust. Ja, ist schon eine Weile her.
Das ist schon sehr lange her.
Ja. Genau. So, das war mein Pick. Dann haben wir die Säufer, Markus.
Ja, genau. Das ist auch ARD. Ich bin gerade hier am Gucken mit dem anderen. Return of the Tentacle muss ich natürlich erstmal anklicken, um runterzuladen.
Die Seite ist ein bisschen langsam, ne, aber.
Ja, genau. Ich bin in der Mediathek auf eine interessante Serie gestoßen und zwar hat die den irritierenden Titel, Warum wir immer weiter trinken. Und da geht's letztendlich um Alkohol in unserer Gesellschaft. Dirty Little Secrets, das ist so der catchy Titel für die den Clickbait wahrscheinlich auslösen soll. Ist ganz interessant zu gucken und sich dann auch selber bewusst zu machen, was man so für ein Trinkverhalten an den Tag legt oder auch kulturell aufoktroyiert bekommen hat, wenn man es so drastisch sagen möchte. Macht aber den schönen Spagat, indem es einfach sagt, dass Genuss zum menschlichen Wesen dazugehört und auch wichtig ist für die Psychohygiene und beleuchtet da alle Seiten und beleuchtet aber auch die Seiten, wie das eigentlich so ist mit unserer Gesetzgebung, die ja bei manchen Drogen sagt, nein, das müssen wir verbieten, weil wir müssen die Leute davor schützen und bei anderen Drogen das eben nicht sagt. Und ja, sind nur 3 Folgen und ist recht kurzweilig zu gucken.
Okay, weil du noch nicht genug zum Gucken hattest, hast du noch mehr mitgebracht.
Genau, okay. Und das ist auf Arte eine Dokumentation über das Automobil im 20. Jahrhundert, was wir eigentlich da so durchgemacht haben und ist gerade mit Blick auf den Verkehrswandel, auf die Verkehrsrevolution, die wir brauchen, auch sehr sehenswert. Spannend.
Okay. Das klingt auf jeden Fall interessant. Muss ich mir auch mal rein.
Müsst ihr euch aber beeilen. Ich sehe gerade, da steht verfügbar bis zum 13.02.2025.
Okay. Oh, oh. Na, wenn nicht, muss es irgendwo anders aus dem Internet wieder fallen. Ich habe was hoffentlich nicht ganz so schnell kaputt geht, auch wenn es auch mit der ARD mitproduziert wird, ich glaube vom RBB, aber auch von Detektor FM, geht um einen Podcast, ein paar Teile geht es ums Bahnfahren, teurer Fahren. Genau, könnt ihr euch mal angucken, also wie so die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, VDE 8, die Strecke Berlin, München, was da alles so passiert ist, überhaupt mit Gleisen, warum die Bahn heute so ist, wie sie ist, was da in den 90ern so alles schief lief. Jetzt der letzte ist Medorn, das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt oder angehört, aber es sind auf jeden Fall sehr interessante kleine Geschichten immer, die so viel erklären. Und auch mit Interviews und Außenreportagen und sowas. Also das ist sehr schön gemacht, lohnt sich anzuhören. Genau, hört euch teurer Fahren an, wenn ihr sowieso mal mit der Bahn unterwegs seid.
Ja, und wo wir jetzt gerade so viel gutes Zeug aus den Mediatheken picken, muss ich nochmal auf Mediathek View hinweisen. Das ist ein Tool, was dabei hilft, sich für die Bahnfahrten, auf denen die Internetverbindung nicht so gut sind, die Inhalte zu sichern und auf dem Gerät lokal verfügbar zu machen.
Habe ich schon lange nicht mehr verwendet, das Ding tatsächlich.
Ja, ich bin gerade erschrocken, als ich das da gesehen habe bei Arte, dass es nicht mehr so lange verfügbar ist, dass man das vielleicht jetzt nochmal machen möchte.
Ja. Okay, so, wir sind weiter beim Gucken.
Ha, mehr Fernseh.
Noch
mehr
gucken,
Fernseh.
Was guckt ihr denn? Ey?
Ja, natürlich.
Mann,
ey. Ja, sind 3 Leute gucken unter, nur weil du Dinge liest.
Hey, ich
Oversimplified
geguckt, gelesen.
Gibt's halt Leute, die ehrlich sind und sagen, hey, wir gucken halt Fernsehen und so.
Aber und zwar, Oversimplified ist ja kein Fernsehen. Das ist, da habe ich was gelernt oder so.
Genau, das habe ich auch gelesen.
Zum Beispiel Skippy, bester Typ, Mann, der war vollkommen krass.
Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch, ja.
Stimmt.
Genau. Was ihr euch auch ansehen könnt, ist Severance, so eine Fernsehserie, I guess, die wohl bei Apple TV läuft. Und da ist jetzt halt die zweite. Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Das war im 2022 war da die erste Season und jetzt im Januar ist halt irgendwie die zweite wohl
Okay. Was ist das?
Weiß gar nicht.
Science Fiction Psychological Thriller.
Genau, Science Fiction Psychological Thriller. Es geht darum, dass die Leute so einen Chip im Kopf haben und dass das Work Self von ihrem
Freizeit selbst
komplett getrennt sind. Also die zwei bekommen, sind wie zwei Menschen und die.
Ah, das hatten sie doch bei Rick and Morty, oder? Das ist gleich wie Serie dann. Wo du quasi in der Nacht dann eine andere Person hast, die du bist, die aber dann, wovon du nichts mitbekommst, die dann die ganze Zeit arbeiten muss.
Ja, es könnte sein, dass Rick and Morty eine direkte Anspielung auf Serenz.
Night Family, genau.
Ja, das kann gut sein, dass das von dem inspired ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept und ich hab die ersten paar Episoden geschaut und ist ganz interessant. Kann ich empfehlen.
Okay.
Ja, schön.
Ah, genau, das kommt noch raus bis im, also die zweite Season ist noch nicht komplett, die kommt erst bis Ende März oder so. Kann man dann, ja.
Nachgucken. Aber ihr könnt ja jetzt mit der ersten Staffel schon mal anfangen.
Genau, ihr könnt jetzt mit der ersten Staffel langsam anfangen und dann,
Dann haben wir noch mal irgendwelches CSS-Zeug.
Genau, das habe ich, ist mein Pick, mein letzter. Und zwar, wenn ihr schon, also, wer will's nicht, ja? Wer will nicht, dass seine Webseite aussieht wie ein Counter-Strike 1.6? Also, wenn ihr das wollt, dann nehmt einfach dieses CSS-Style-Sheet und bam, CSS. Super nice einfach.
Ja,
ich habe mir das angeschaut.
Das ist schon geil.
Wow, das ist lange her, hey, krass.
Das ist schon geil.
Das ist schon super nice einfach.
Schon lange nicht mehr gesehen, aber man
merkt es sofort. Man weiß einfach, das ist Counter-Strike. Diese Farben, diese komische Schrift da, die einfach viel zu klein ist, diese Button, der, wenn er disabled ist, dass man den nicht mehr lesen kann, das ist alles, das ist einfach alles genauso. Sehr cool. Die Progress Bar, ist alles perfekt, einfach, ist einfach nur perfekt. Genau, Counter-Strike 1.6 Theme für eure Webseite.
Ich find's gut.
Ich find's super nice.
Super. Und mit dem Tipp schicken wir euch jetzt, weiß ich nicht, heim oder zumindest oder ins Bett oder was auch immer ihr gerade da draußen treibt und hoffen, dass wir uns in 2 Wochen wiederhören. Und ja, bis dahin und wir unsere Drucker bis dahin alle fixen und vielleicht noch interessante Sachen machen und ihr uns viel in die Kommentare schreibt, die wir ja jetzt endlich wieder gefixt haben. Und dann bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch, wie immer, frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß
am Gerät.
Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.